mein Gott, Leute, wie die Zeit rennt, ne? Das ist jetzt schon die letzte Ausgabe Hand aufs Harz fürs Kalenderjahr 2019. Fürs erste Jahr, in dem es Hand aufs Harz überhaupt gegeben hat. Aber ich sage euch, das ist nochmal ein richtiges Brett. Seht ihr allein schon an der Länge. Wir sind schon wieder 2 Stunden lang geworden. Daran ist nur Fabian Böhm schuld, weil der so viel geile Geschichten erzählt hat. Ich hoffe, das versüßt euch die Zeit über Weihnachten. Ihr habt Zeit, das alles zu hören. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmieso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky. Und ich habe mich mit Fabian Böhm nach dem Erlangen-Spiel, Hannover-Erlangen, habe ich für Sky kommentiert, hingesetzt. So zum Reinkommen haben wir erstmal über das Spiel geredet. Da war schon eine Menge drin. Dann über die Saison der Recken natürlich. Mann, sind die gut. Aktuell, jetzt gerade, wo ich hier aufnehme, Tabellenzweiter. Wo kann das denn noch hinführen? Wir haben natürlich auch viel über Fabian Böhms Nationalmannschaftskarriere geredet. Für ihn ist es immer noch ein unfassbares Gefühl für Deutschland zu spielen. Besonders bei der Heim-WM war das für ihn natürlich Wahnsinn. Aber er erzählt auch, er war so konzentriert, fast schon in Trance, dass diese ganze Heim-WM fast nur an ihm vorbeigeflogen ist. Er hat sich teilweise Spiele nochmal angeschaut, um sich überhaupt dran zu erinnern. Unter anderem das Halbfinale gegen Norwegen. Nach dem Frankreich-Spiel, vielleicht erinnert ihr euch noch, hat er eigentlich gut gespielt, aber hinten raus einen Fehlpass gespielt, der bei vielen hängen geblieben ist. Und da hat er auf Social Media richtig übel für abbekommen. Ihr wisst, wie die Leute sind. Idioten, sorry, aber anders kann ich sie nicht nennen. Die dann solche Nachrichten schreiben wie, ey, hör doch einfach auf und du tust dieser Mannschaft nicht gut und so. Und er konnte das erstaunlicherweise, obwohl es das erste Mal für ihn war, dass er solche Nachrichten gekriegt hat, echt locker hinnehmen. In Balingen, 2013 bis 16 hat er da gespielt, da hatte er auch mal so eine Tiefphase. Da hat er sich echt Gedanken gemacht, geht es eigentlich noch weiter mit Handball? Ja, zum Glück. Es geht noch weiter. Und wie? Bis 2022 hat er in Hannover verlängert. Und auch da, das hat sich durch den ganzen Podcast gezogen, er ist ein Mann klarer Worte. Er hat offen gesagt, irgendwo war es leicht, da zu verlängern, aber irgendwo auch ganz schwer, weil er echt spannende andere Angebote hatte. Wir schauen natürlich auch voraus auf die EM. Und auch da hat er eine klare Meinung. Es kann nur um den Gruppensieg erstmal in der Vorrunde im Duell mit Spanien gehen. Alles andere ist nicht denkbar. Was es mit Tick, Trick und Track auf sich hat und wie er mit Christoph Teuerkauf mal beinahe ein Restaurant in Balingen zugrunde gerichtet hat. Das und vieles mehr hört ihr in Folge 22 von Hand aufs Harz mit Fabian Böhm. Wir müssen gleich die Missverständnisse zu Beginn dieser Sendung aus dem Weg räumen. Fabian Böhm ist heute bei uns und er hat mir schon verraten, er ist ein Unterstützer dieser Sendung, aber sie ist ihm einfach zu lang. Wie lang machen wir denn heute, Paul? Wie ist das?
Boah, das weiß ich noch nicht. Also ich bin gespannt. Also ich habe dir vorher gesagt, ich finde es immer relativ zäh, 1,5-2 Stunden was zu hören. Aber man kann sich natürlich auch in vielen Themen, kann man schnell versinken. Von daher bin ich mal gespannt.
Ich bin mal gespannt, wie kurz du dich heute fassen kannst, weil das liegt ja ausschließlich immer nur an unseren herausragenden Gästen. Ich komme ja immer kaum zu Wort, was auch gut so ist. Es ist eigentlich immer nur euer Ding, dass das so lange dauert. Nein, Spaß beiseite. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir werden natürlich heute viel und lang über Hannover reden, über die anstehende EM reden, es ist nicht mehr lang hin, und natürlich auch über dich reden. Wir sitzen hier jetzt gerade, wo ich mit Kai Heffner, wer die Folge auch gehört hat, auch schon damals saß, hoch oben in der TUI Arena, und ihr habt da gerade ein unfassbares Spiel abgeliefert gegen den HC Erlangen. Zur Halbzeit mit 5 hinten. Am Ende das Ding noch gerockt in der zweiten Halbzeit. Die zweite Halbzeit mit 18-9 gewonnen. Du musst eigentlich noch ganz schön Puls haben, oder?
Boah, es war schon heftig, muss ich sagen. Also mit der ersten Halbzeit waren wir so natürlich überhaupt nicht zufrieden gewesen. Wir hatten uns das ganz anders vorgestellt, besonders auch zu Hause. Ich finde, hat von Anfang an ein bisschen die Aggressivität gefehlt. Aber ich fand es gut, dass Carlos wirklich in der Halbzeit sehr ruhig und sachlich geblieben ist, weil eigentlich die Idee und den Plan, den wir hatten für das Spiel, geklappt hat, bloß wir sie nicht richtig umgesetzt haben. Und in der zweiten Halbzeit haben wir einfach gesagt, wir versuchen das jetzt bloß mit mehr Aggressivität, mit mehr...
Ach echt, aber es gab keinen Anpfiff in der Pause.
Ich muss sagen, ich war auch überrascht. Sonst ist Carlos eigentlich auch der Klassische, der dann mal sehr impulsiv reagiert bei solchen Situationen. Aber er ist sehr ruhig und sehr sachlich geblieben. Also ich muss... Er hat uns dadurch, glaube ich, auch eine gewisse Sicherheit gegeben, weil wir alle gemerkt haben, dass wir nicht das abliefern, was wir eigentlich wollten. Mhm. Und ich glaube, das hat man auch gesehen. Ich glaube, wir waren nach 5 Minuten aus der Halbzeit wieder draußen gewesen. Wir wollten unbedingt weiterspielen und ja, haben am Ende zum Glück gewonnen.
Ja, das ist mir auch direkt aufgefallen. Ihr seid wahnsinnig schnell verschwunden. Ihr wart aber so schnell wieder draußen. Also als hätte es nur, keine Ahnung, 5 Worte gegeben und dann direkt wieder raus auf die Platte und jeder will es besser machen.
So ungefähr. Ja, so ungefähr war es auch gewesen. Also er hat eigentlich gesagt, dass genau das kam, was wir vorbereitet haben. Also es kam taktisch nichts Besonderes in dem Sinne, dass sie was Neues gemacht haben. Mhm. Und er hat einfach nur an unsere Bereitschaft, an den Kampf, an die Mentalität, die wir in der ersten Halbzeit einfach ein bisschen vermissen haben lassen, appelliert und hat gesagt, so Jungs, geht raus, macht euch warm und dann machen wir das und dann gewinnen wir das Spiel.
Okay. Die Selbstsicherheit, das in der zweiten Halbzeit immer biegen zu können, folgt so aus dem bisher grandiosen Saisonverlauf, aus noch keiner Niederlage in allen Spielen zu Hause oder wo nimmt man das her?
Wahrscheinlich auch. Also es ist natürlich schon was Besonderes, muss ich sagen. Also wir sind jetzt nach 17 Spieltagen auf dem zweiten Platz, sind zu Hause ungeschlagen. Man merkt schon, dass wir eine wirklich Ruhe auch in solchen Situationen haben. Also ich glaube, wenn man zu Hause mit 5 Toren zurückliegt, besonders auch nach der ersten Halbzeit, da kann man schon echt unsicher sein eigentlich. Mhm. Aber ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass die Mannschaft aufgibt. Das hat uns getroffen. Wir haben uns das, wie ich schon gesagt habe, anders vorgestellt. Aber wir sind ruhig geblieben. Wir haben auch gesagt, wir müssen von Tor zu Tor uns rankämpfen und nicht sagen, ey, wir machen jetzt in 5 Minuten und dann gucken, wie es läuft. Sondern ich glaube, in der 50. Minute waren es immer noch -2. Und trotzdem hatte man eigentlich vom Gefühl her, ich glaube, in der 50. waren es noch
-2. In der 50. Minute hast du per Kemper ziemlich genau den Führungstreffer gemacht. Okay,
dann war es auf jeden Fall 45. Und trotzdem war zweite Halbzeit von Anfang das Gefühl, von Anfang an hatte man das Gefühl, dass wir eigentlich, ey, wir sind am Drücker. Wir sind am Drücker von Anfang an. Und Erlangen hatte in den ersten 10 Minuten eigentlich immer noch eine Antwort und hat es immer noch trotzdem geschafft, ein Tor zu machen. Und trotzdem, das war unser Moment. Und wir haben das dann auch wirklich voll bestraft, gut verteidigt, schwere Würfe erzwungen mit einem Wahnsinns-Domenico Ebner in der zweiten Halbzeit, der richtig stark gespielt hat.
Genauso viel Paraden wie Gegentore. Das gibt's.
Ah, stimmt, selten. Ja, genau. 9 Paraden 9 und 9 Gegentore. Ja,
krass.
Stimmt. Ja, der hat sich dann auch einen kleinen Rausch gespielt und das gibt so einer Mannschaft natürlich auch einen brutalen Push. Und dann haben wir es wirklich mit einer gewissen Ruhe und Sicherheit, auch aufgrund unserer Position, aufgrund der letzten Monate runtergespielt, muss man fast sagen.
Ja.
Und vom Verlauf der zweiten Halbzeit verdient gewonnen.
Ja, muss man so sagen. Die war mit 18-9 dann, glaube ich, extremst deutlich. Ist ja aber bei euch so ein wiederkehrendes Phänomen, ne? Dass man vielleicht nicht vom Start weg super in ein Spiel reinstartet, aber es hinten raus immer noch irgendwie umbiegt. Habt ihr das mal besprochen?
Ja, ergründet? Also das ist natürlich immer so, das wünschen wir uns natürlich nicht so. Also wir gehen da schon sehr, sehr auch hart mit uns ins Gericht, weil wir das eigentlich nicht so wollen. Also wir wollen immer ab der ersten Sekunde da sein, bereit sein und trotzdem ist uns in den 17 Spielen jetzt häufig nicht gelungen, von Anfang an da zu sein, sind häufig in Rückstand geraten, sind trotzdem aber ruhig geblieben und das ist, finde ich, auch ein großer Schritt, den Hannover besonders auch dieses Jahr geschafft hat, dass wir die Spiele dann einfach nicht zu früh abgeschenkt haben, obwohl wir früh zurück waren und wenn man dann so ein Spiel mal gedreht hat, gibt das natürlich fürs nächste Mal, wenn man zurückliegt, eine gewisse Sicherheit und auch so dieses System, was wir in Hannover spielen, das taktische Konzept, was uns Carlos vorgibt, gibt, glaube ich, der gesamten Mannschaft einfach eine gewisse Sicherheit, wo man auch weiß, es läuft mal nicht gut, wir halten daran aber fest, das gibt uns Sicherheit und so kommen wir wieder zurück ins Spiel. Mhm,
okay. Habt ihr das auch so ein bisschen, also dieses Ruhe bewahren, so würde ich es jetzt mal umschreiben, ein bisschen gelernt in den, ihr hattet unter Carlos Ortega eigentlich immer turbulente Jahre, entweder mega gut oder letztes Jahr dann schlangenlinienmäßig oder achterbahnmäßig mal wieder nach unten. Lernt man das da irgendwie so ein bisschen mehr Gelassenheit?
Ja gut, also gewinnen, muss man ja sagen, gibt immer eine gewisse Sicherheit. Also ich glaube, nach der Vorbereitung hatten alle ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Mhm. Wir hatten ein super Mannschaftsgefüge, die Vorbereitung lief sehr, sehr positiv. Wir hatten kaum Verletzte. Und dann fährst du, am zweiten Spieltag nach Göppingen mit auf einen Schlag 3 Verletzten. Ich glaube, Brozovic, Patrail und Pevnov haben gefehlt. Mhm. Und auf einmal gewinnen wir in Göppingen. Und alle so, oh, was ist denn jetzt los? Was ist auch cool, ist nicht schlecht, ja?
Ja.
Und dann kommst du auf einmal so wie so einen kleinen Rausch sind wir gekommen, muss man einfach sagen. Wir haben Spiele, wir schlagen Flensburg im Pokal mit 6 Toren, glaube ich. Also das ist so, ich glaube, das war mein
Nachdem ihr sie in der Liga schon geschlagen habt und jeder gefühlt so dachte, gut, jetzt gibt's die große Revanche.
Ja,
ne?
Und die Revanche war eher unsererseits noch größer gewesen in dem Moment. Das war auch, in gewisser Weise war es für uns zum Anfang, glaube ich, auch sehr, sehr überraschend gewesen, dass es alles so positiv gekommen ist. Aber nach gewissem Zeitraum von Spielen ist es ja irgendwann auch kein Zufall mehr und man hat sich das, glaube ich, auch verdient. Mhm,
mh. Ja, ja, also ich meine, wer nach der kompletten Hinrunde immer noch ganz oben steht, da immer, wie heißt es nochmal, immer Glück ist dann Qualität oder so.
Das ah, so okay, die, das, so meine ich das eigentlich, ja, das stimmt, ja, das stimmt.
Ja, ne? Oder immer Glück ist Können, genau, dann ist das vielleicht der, ich weiß nicht, ich glaube, das hat Hermann Gerland geprägt oder so, aber das war jetzt gerade nicht sicher. Seid ihr vielleicht so das beste Beispiel dafür, dass die Liquimodi HBL dieses Jahr mal wieder so ein bisschen durchgedreht ist, verrückt ist, jeder jeden schlagen kann irgendwie? Ich finde, bei euch manifestiert sich das Gefühl am stärksten.
Dieser Reiz, ja, also es ist Liga. Schon Wahnsinn, muss man sagen. Also man sieht es, glaube ich, jetzt allein an den Spielen. Also Friesenheim steht unten mit 6 Punkten, vermeintlich vom Tableau her echt abgeschlagen, mhm, und die schlagen heute Flensburg. Mhm. Mhm. Also das ist schon, ich glaube, das sagt alles über diese Liga aus. Ja. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, auf einmal verlieren die Rhein-Neckar-Löwen in Lemgo. Ja. Das sind so Ergebnisse, die gab es die letzten Jahre nicht. Da hätten die Löwen schmutzig mit 2 Toren gewonnen oder locker mit 15. Das ist immer so. Ja. Und auf einmal verlieren sie da mit 5 Toren. Das ist schon verrückt, wie breit und stark die Bundesliga einfach geworden ist. Also die Liquimoli HBL. Und das ist schon, man fährt zu jedem Spiel hin und es ist echt ein Kampf. Also das ist so, es wäre echt schön, wenn wir auch mal Gegner hätten, wo man hingeht und sagt, naja, komm, heute können wir mal zu Hause bleiben und wir lassen die, gibt's nicht. Das gibt's einfach gar nicht, muss man sagen. Und das ist auch, sieht man ja auch bei den Ergebnissen vom THW. Es gibt viele knappe Ergebnisse, die marschiert sind, lange Zeit, und sind am Ende aber, haben trotzdem schon 6 Miese. Und das ist schon beeindruckend, wie stark die Liga ist.
Ja. Magst du noch einmal?
So?
Genau, ein bisschen näher hin. Und hast du eine, ich meine, du spielst jetzt schon ewig in der Liga, du verfolgst sie vermutlich noch länger. Hast du irgendeine Erklärung, warum das dieses Jahr, letztes Jahr gab es die 2 Großen mit Flensburg und Kiel, die unfassbar wurde, wegmarschiert sind. Du hast schon gesagt, die Löwen hatten ihre Wahnsinns-Ära, wo sie 2 Meisterschaften gewinnen. Warum ist das jetzt gefühlt, setzt sich der Trend so hin, dass das jetzt alles nicht ansatzweise berechenbar ist?
Ich glaube, dass es schon einfach die Budgets der Mannschaften einfach angehoben wurde. Dadurch ist einfach die Qualitäten der Mannschaft einfach, also wenn man sich alleine heute den HC Erlangen anguckt, ich glaube, die haben 14 bis 16 starke Spieler. Mhm. Und die sind momentan eine Mannschaft von 9 bis 12. Mhm. Und das ist schon beeindruckend. Also ich finde, die kommen hier nach Hannover und können uns schlagen.
Ja.
Und daran sieht man, glaube ich, dass viele Mannschaften einfach in der Breite sehr, sehr stark aufgestellt sind und einfach in jedem Spiel da sind. Man schafft es fast immer nach 15 bis 20 Minuten zu wechseln. Man hat Alternativen. Und das ist ja in so einer langen Saison, wie wir sie einfach haben, super wichtig, dass du einen breiten Kader hast. Und das war häufig der Nachteil der kleinen Mannschaften. Mhm. Weil man hat eine starke 7, man spielt 40, 45 Minuten mit und bricht auf einmal am Ende ein.
Ja,
Mensch, weil alle da redet keiner und dann sagt auf einmal jeder, oh ja, der THW war ja sowieso, oder die Rhein-Neckar-Löwen, oder es war halt normal.
Ja, ja.
Und die Mannschaften werden aber in der Breite vom Kader ja einfach stärker. Mhm. Und die Körperlichkeit der Spieler wird stärker und dadurch, glaube ich, wird die Dichte einfach immer enger.
Mhm. Ist es sowas, worüber du viel nachdenkst, wie sich so, also kommt man da im Tagesgeschäft überhaupt dazu? Ich meine, ihr müsst ja auch, kaum ist das Spiel zu Ende, musst schon dich um deinen Körper kümmern, musst dich taktisch aufs Nächste vorbereiten und so. Hast du da mal Zeit, über so Entwicklungen nachzudenken?
Ja, also schon. Also ich würde es ja sagen, eher oberflächlich aufgrund des engen Zeitplans, aber man beobachtet es ja schon. Also besonders dieses Jahr, wie du es schon gesagt hast, ist es ja extrem. Also ich muss auch sagen, ich finde es beeindruckend, was da für junge Leute hochkommen mit 18, 19, 20, wie die körperlich aussehen, was die schon für handballerische Fähigkeiten haben. Also so sah ich mit 18 nicht aus. Das bin ich ehrlich.
Wie war das bei dir?
Ja, ich bin ja damals beim SCM in die erste Mannschaft, da habe ich so meine ersten Bundesliga-Erfahrungen gemacht. Ja, ich würde sagen, da habe ich eher durch meine handballerische Qualität anstatt durch meine Körperlichkeit, sage ich mal, Akzente setzen können. Ja, ja. Und heute muss man ja schon sagen, was da, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meiner Position Sebastian Heimann oder auch Marian Michalczyk nennen kann, ist schon Wahnsinn, wie weit die auch schon im Alter handballerisch einfach sind. Das finde ich schon echt beeindruckend und ich finde es auch toll, dass die in der Liga ihre Chance kriegen und das ist eine Entwicklung, die ich richtig gut finde.
Ja. Wenn wir nochmal auf euch zurückkommen, Hannover, die Recken, was ist dieses, du hast es vorhin schon mal angerissen, Siege geben, Selbstsicherheit und so, ihr habt einen Morten Olsen, der unfassbar aufdreht, von dir weiß man eigentlich immer, was man kriegt, ihr habt einen jungen Kerl mit Martinovic im rechten Rückraum, der brutal auch schon spielen kann. Den könnte man ja genauso in diese Reihe, glaube ich, einordnen wie Heimann und Co. Was würdest du sonst noch so ergänzen? Warum dieses Jahr so gut im Flow?
Ja, also ich muss sagen, ich habe echt das Gefühl, dass wir es momentan schaffen, unabhängig davon, dass wir absolute Führungsspieler haben in dieser Mannschaft, dass unsere Ergänzungsspieler ist das falsche Wort. Ich sag mal, Rollenspieler einfach funktionieren und jeder seine Rolle einfach annimmt. Es ist ja auch immer schwer in einer Mannschaft, vom Trainer auch jedem gerecht zu werden. Jeder Spieler möchte am liebsten immer 60 Minuten spielen, egal ob er stehend K.O. ist und nur noch Fehler macht. Man möchte immer auf der Platte stehen.
Okay.
Und trotzdem
gibt's muss nie den Moment, wo man sagt, puh, heute ist das nichts, ich gehe.
Ja, das gibt's schon, aber irgendwie ist man ja dann trotzdem, also gut, ich bin jetzt älter. Da ist das jetzt schon mal anders, aber vor 5 Jahren habe ich da auch anders gedacht, ja, muss ich ehrlich sein. Da wollte ich, egal wie es läuft, ich wollte spielen. Immer, jede Sekunde, jede Minute.
0 von 7, aber fucking weiter.
Ist hart, aber man muss es ja trotzdem dann dosieren. Es geht ja nicht darum, was man, aber um jetzt auf das Thema zurückzukommen, es war einfach so, wenn ich zum Beispiel nenne, Malte Donker, der heute gar nicht im Kader war. Ich glaube, der hat die ersten 12 Spiele auf der kurzen Seite. Das ist ein 22-jähriger Bursche, der gefühlt noch nie Bundesliga gespielt hat. Immer verteidigt, super genau, verteidigt.
Halber, der die Abwehr
der steht, dann gibt es einen Vincent Bücher, dann gibt es einen Joshua Thiele, der eine Wahnsinnsrolle bei uns schon in der Verteidigung einfach hat. Und die einfach auch ausfüllt und trotzdem das akzeptiert, wenn es mal ein Spiel gibt wie heute, ey, ich krieg heute mal nur 5 Minuten. Und das macht diese Mannschaft momentan, glaube ich, auch gerade aus. Jeder weiß um seine Rolle, jeder weiß um seine Funktion und jeder ist in gewissermaßen damit zufrieden. Ich sag nicht, dass man nicht mehr spielen möchte, aber man akzeptiert das. Und das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsrezept.
Du hast als Kapitän natürlich schon, schätze ich mal, irgendwie so eine Sonderrolle. Wo würdest du dich da einsortieren? Was erwartet man in Hannover von dir?
Ja, ist immer schwer, sowas über sich selbst zu sagen, finde ich. Aber unabhängig davon erwartet man von mir natürlich erstmal eine sportliche Qualität, unabhängig von der Kapitänsrolle an sich. Habe ich, glaube ich, auch die letzten Jahre, ist jetzt mein 4. Jahr hier in Hannover. Ich bringe immer sehr, sehr viel Mentalität in eine Mannschaft rein. Ich versuche immer viel über Kampf, Emotionen und Leidenschaft. Auch so wie ich Handball spiele, einfach brauche ich das für mein Spiel. Ich bin keiner, der mal Spirenzchen links und mach mal einen schönen Pass da. Nee, bei mir gibt's Vollgas und das reißt, glaube ich, einfach noch eine Mannschaft mit. Und deswegen hat sich, glaube ich, die Mannschaft nach dem Weggang von Kai, der letztes Jahr Kapitän war, die letzten 2 Jahre, einfach auch für mich entschieden, glaube ich, weil ich ein Typ bin, der im Training und im Spiel einfach immer 100% gibt und trotzdem einen sehr, sehr positiven Umgang mit den Spielern habe. Und ich glaube, immer ein offenes Ohr für jeden habe. Und ich möchte einfach für die jungen Spieler da sein. Ich möchte aber auch in den wichtigen sportlichen Momenten Verantwortung übernehmen. Und so würde ich meine Rolle interpretieren. Ja, aber es ist relativ
schwer. Naja, aber da hast du uns, finde ich, schon einen sehr guten Einblick gegeben. Ich glaube, das Sportliche, da hat jemand, werden wir auch noch vertiefen, aber da hat jeder auch schon spätestens seit der WM, würde ich mal behaupten, ein ziemlich klares Bild von dir. So dieses Persönliche, kannst du das ein bisschen erklären? Kommen dann wirklich, also ist das so wirklich platt, wie man sich's vorstellt, dass die Jungen kommen und sagen, Mensch, Böbi, erklär doch mal, wie ist das denn? Wie
ja, also das ist schon häufig der Fall. Also das ist so, natürlich gehe ich auch häufig in Situationen auf die Jungen zu, wenn man einfach merkt, ich sag mal so, man hat eine offene Kommunikation in der Mannschaft, trotzdem halten sich junge Spieler ja tendenziell trotzdem ein bisschen zurück, weil sie durch den Respekt etc. Sie wollen nichts Dummes fragen, hat man ja trotzdem so das Gefühl, dass man da mal auf die eingehen möchte. Und ich suche auch oft das Gespräch mit denen, wenn ich das Gefühl habe, sie fühlen sich unsicher in Situationen und versuche ihnen dann einfach dann ein Feedback zu geben. Auch wenn es was Schlechtes ist, gebe ich ihnen das. Das ist auch wichtig. Und auch andere Spieler kommen zu mir. Oder wenn ich das, ich bin eigentlich ein Typ, ich suche auch oft das Gespräch, wenn ich das Gefühl habe, hey, stimmt da irgendwas bei dir nicht? Frag persönlich direkt. Und oft gibt es dann, nee, alles gut. Aber es gibt auch öfter mal, hey, da ist was und es bedrückt mich und keine Ahnung. Und da, ich möchte einfach auch ein Bindungspunkt in der Mannschaft sein, wo man sich wohlfühlt, wo man sich Sicherheit holt, wo man einfach auch mal über andere Sachen vielleicht reden kann, außer dem Handball. Und
Das wollte ich gerade fragen. Sind das handballerische Sachen oder besonders, wenn du jetzt sagst, ich habe das Gefühl, bei dem stimmt vielleicht irgendwas nicht oder geht es da auch viel um persönliche Sachen?
Sowohl als auch, aber natürlich mehr das Handballerische. Es hängt ja, man hat ja innerhalb so einer Mannschaft immer Bezugspersonen, mit denen man einfach mehr macht und mit anderen mehr so ja, ein sportliches Verhältnis. Das ist ja ganz normal, glaube ich, in so einer Mannschaft. Trotzdem gibt es auch häufig den Fall, dass es was Privates ist, wenn dann Freunden, familiäres Umfeld, Problem mit der Konstellation, wie der Trainer mit einem umgeht. Das sind ja nicht immer direkt handballerische Sachen, sondern auch persönliche Sachen.
Ja.
Und da versuche ich dann einfach auch zu helfen und zu vermitteln.
Ja. Und ich meine, persönlich ist jetzt, glaube ich, schwierig, aber so handballerisch, kannst du da uns irgendwie ein Beispiel sagen, was es mal so in letzter Zeit gab, wo jemand auf dich, oder wo du das Gefühl hattest, Mensch, da könnte ich dem und dem helfen?
Ja gut, also Vincent Büchner ist immer ein ganz, ganz gutes Beispiel, der steht ja auch immer,
hat leider außen. Das Pech, direkt neben mir zu stehen in der Abwehr.
Da fallen nicht viel Bälle ab.
Ach so, in der Abwehr.
Also okay. Im Angriff ist es was da, ja, könnte er wahrscheinlich auch ein paar mehr haben, aber es ist okay.
Wie meinst du jetzt, ja, das Pech neben dir zu stehen? Nein,
weil ich ihm oft Feedback gebe, das meine ich damit.
Ach so,
der muss ich versuche ihn oft zu korrigieren, weil er natürlich, weil er jung ist, auch noch häufig klare Systemfehler macht. Fehler ist nicht das Problem, Fehler macht jeder, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, wenn man einen Ball verwirft oder keine Ahnung, jemand mal umhaut und mal zwei Minuten kriegt, das passiert, aber es gibt bei uns klare Absprachen im System. Mhm. Und da korrigiere ich ihn schon oft. Also da ist er ein gutes Beispiel für. Aber er ist auch sehr lernbegierig, muss man sagen.
Und ist das sowas wie, keine Ahnung, wann schiebe ich zu und gebe meinen Außen mehr Platz? Wann bleibe ich beim Außen?
Ja, so ähnliche Konstellationen. Also es gibt ja, im spanischen Handball ist es ja häufig so, dass man viele Situationen sind darauf abgezielt, dass man die Schritte des Gegners zählt. Das bedeutet sozusagen, der Gegner hat getippt, er hat noch 3 Schritte. Das heißt, die Geschwindigkeit für den Wurf kannst du gut beurteilen und er hat danach keine Option mehr. Das bedeutet zum Beispiel als Außen, ey, da ist der Linkshänder auf Rückraum rechts, der hat getippt, der hat 3 Schritte, Böhmi ist da, ey, der kann nur zum Außen passen.
Ja, ja.
Und dann mache ich halt mal einen kurzen Press gegen ihn, dass der keinen Ball fangen kann. Und du brauchst dann nicht zu mir rennen und mir zu Hilfe kommen, als Beispiel.
Ja,
solche Konstellationen zum Beispiel. Und das, da muss er öfter noch ein Gefühl für haben. Er macht das schon richtig gut. Er hat sich da riesig entwickelt. Ich glaube, gegen Rhein-Neckar-Löwen hat er letzte Woche, gegen Friesenheim, Entschuldigung, hat er 2 Bälle geklaut gehabt und jedes Spiel ist eins dabei, also das macht er schon richtig gut.
Geil, dass du so, aber es geht vielen von euch so, ne, dass alle noch Friesenheim sagen.
Ja, die Eulen,
Ludwigshafen ist irgendwie noch nicht so ganz angekommen in der Liga, habe ich so das Gefühl. Was geht denn für euch dieses Jahr noch? Zweiter am Ende?
Champions League
ist voll, mit Hannover?
Ist eine voll unangenehme Frage, irgendwie, muss ich sagen. Also, es ist so.
Das ist eine gute Frage.
Ja, das ist. Also, ich würde gerne sagen, wir wollen Champions League spielen. Jeder will Champions League spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Hinrunde jetzt und mit den 3 Spielen, die jetzt noch kommen, die sehr, sehr schwer sind, aber wo wir überall punkten können, muss man sagen, wir wollen den internationalen Wettbewerb. Das ist natürlich für die Konstellation, wie wir die Mannschaft haben, für die Länge der Saison ist es relativ schwer trotzdem. Aber ich denke, das ist möglich.
Habt ihr ja schon mal gehabt, ne? Also internationaler Wettbewerb. Das erste Mal in Hannovers Geschichte. Wie war das damals? Oh, das zweite Mal schon. Mhm. Oh, was ist mir durchgegangen?
Ich dachte, wann war das erste Jahr? 13, 14.
Ah Mensch, es ist ja gut, dass wir Markus Ernst hier sitzen haben. Das wandelnde Hannoveraner Geschichtslexikon.
Genau.
Okay, Mensch, wie konnte mir, okay. Aber beim zweiten Mal auf jeden Fall warst du dann dabei. Das heißt ja, glaube ich, auch was so in der Entwicklung eines Clubs. Wir sind jetzt ein internationaler Club. Wir reisen durch die europäische Handballwelt.
Ne? Das ist schon was richtig Cooles. Also für mich war es das erste internationale Spiel. Also auf Vereinsebene und ich war mega nervös, ich kannte das gar nicht, war 29 und war mal wieder richtig nervös vor einem Spiel.
Ist das so anders als ein HBL-Spiel dann?
Naja, weil es ja für mich wieder mal was ganz, ganz Neues war. Also es ist so, gut, beim Länderspiel bin ich immer so positiv nervös, ich freue mich immer mega. Aber so auch auf Vereinsebene nochmal so ein ERF-Spiel, es war schon was Besonderes. Wir haben in Lissabon gespielt, die Qualifikationsrunde für die Gruppenphase. Ja, du kommst dann da hin, bist direkt an dem Stadion von Lissabon, so ein riesen Trainingszentrum, super Bedingungen und du denkst so, wow, cool,
wieso spiele ich nicht hier?
Ja, und es war mega Gefühl und es war dann auch schon das Rückspiel. Wir haben das Hinspiel, ich glaube, mit 5 oder 6 gewonnen gehabt. Und dann ging es darum, wir wussten, wenn alles normal läuft, gewinnen wir auch das Rückspiel. Aber es war wieder ein Run-and-Gun-Spiel. Es waren so viele Tore, glaube ich, in beiden, weil alle nur Tore gemacht haben. Ja, es war trotzdem unbeschreiblich und war eine Riesenerfahrung letztes Jahr. Wir sind ja auch im Viertelfinale leider gegen Berlin ausgeschieden, aber war trotzdem, glaube ich, toll für die Vereinsgeschichte.
Und man hört bei dir schon raus, das ist ein großes Ziel, da nochmal zu spielen. Ja, ne? Das motiviert dich echt so, wie ich das anhöre.
Ja, also ich muss auch sagen, einfach, das ist so. Also ich muss sagen, glaube, die Mannschaften würden teilweise sich schwer tun in der HBL. Mhm. Wir haben gegen Mannschaften in der Gruppenphase gespielt. Ja, ich weiß nicht, ob die Klasse halten würden. Mhm. Trotzdem ist es was ganz Besonderes. Du spielst auf einmal in Kroatien, in Nexe, in einem Ort. Wie kann ich das beschreiben? Ja, da ist nix. Da kann ich eigentlich nicht beschreiben. Also da gab es einfach nichts.
Passt ja zum Namen.
Ja.
Nexe, nix.
Passt. Und du bist da an einem Ort, wir sind da vom Flughafen 5 Stunden in die Walachei gefahren. Es war einfach im Nirgendwo. Und dann kommst du in die Halle, auf einmal sitzen da 2000 und spucken dich gefühlt an. Ja, und das ist einfach krass. Eine coole Mentalität, auch als Gegner, wenn du sowas, diese Stimmung, diese Atmosphäre, das so mitzukriegen, du wirst bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Das ist einfach schon cool.
Das ist ein super Satz. Ja. Die spucken dich gefühlt an und das ist einfach eine coole Mentalität.
Ja, für so ein Handballspiel ist das was Besonderes. Das hat man so, also die Atmosphären in der Bundesliga sind ja auch schon der Wahnsinn. Die Hallen sind fast immer ausverkauft. Ja. Das sind mega Stimmung und toll. Aber es ist diese Länder, wir haben auch in Mazedonien und Kroatien gespielt, das ist eine andere Mentalität. Ja. Das ist ein ganz anderer Schlag von Mensch einfach. Und die sind da steckt so viel Herzblut bei denen drin, wenn die zu solchen Vereinen gehen. Und das merkst du als Spieler, obwohl da nur 2000 sitzen. Mhm. Das ist schon Wahnsinn gewesen. Das hat riesig Spaß gemacht und ich würde das gerne nochmal erleben.
Ja. Ist ja auch, wie du sagst, wenn da sonst nichts ist, ne, dann erhöht sich die Bedeutung eines solchen Events
absolut,
ja auch
nochmal
deutlich.
Ja, so auf jeden Fall, ja, das stimmt.
Ja. Also Magdeburg ist die deutsche Balkan-Enklave.
Das kann ich nicht so bestätigen. Ich habe 6 Jahre in Magdeburg gelebt und gespielt. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist schon eine sehr, sehr hitzige Mentalität auch in Magdeburg auf jeden Fall.
Ja. Vielleicht so die erste Halle der HBL.
Absolut.
So könnte man es, glaube ich, sagen. Ihr seid ja schon wieder in Hamburg dabei. Mhm. Dauergast inzwischen beim Pokal Final Four. Was geht da? Geht der Titel?
Der geht auf jeden Fall, denke ich. Also an so einem Wochenende, das haben wir jetzt auch 2 Jahre schon gemerkt, ist alles möglich. Im ersten Jahr sind wir direkt ins Finale gekommen. Mhm. Hatten im Finale nicht eine wirkliche Chance gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Die waren an dem Wochenende einfach stark. Letztes Jahr haben wir gegen Magdeburg im Halbfinale, finde ich, unglücklich. Mhm. Bin ich sogar unverdient ausgeschieden. Mhm. Und ich würde sagen, jetzt sind wir Final Four erprobt und jetzt wird es mal Zeit, dass wir auch so einen Pokal mal nach Hannover bringen.
Ja. Ihr habt mehr Erfahrung als Melsung, ne? Das kann man schon so sagen.
Die sind das erste Mal dabei, oder
was? Nee, da fragst du mich jetzt wieder was.
Zweite Mal. Okay.
Markus Ernst sagt das zweite Mal, okay. Glauben wir ihm das. Das war ehrlich gesagt, doch, die waren auf jeden Fall schon mal einmal im Pokal-Halbfinale. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Okay.
Ja, so, das habe ich nochmal. Ja. Sehr, sehr schweres Halbfinale, aber gut, wir haben jetzt in Flensburg und in Mannheim gewonnen. Boah, jetzt ist trotzdem das ein Spiel, es geht bis zum Finale und es ist alles möglich. Also ich denke, es ist sehr, sehr ausgeglichen. Melsung ist für mich der Favorit, auch wenn es momentan schon nicht so aussieht, ja, finde ich schon.
Das kann man als Zweitplatzierter der HBL aber eigentlich nicht sagen.
Ja, also ich denke, es ist trotzdem, ich finde, für sie ist es der Anspruch, das Spiel zu gewinnen. So muss man sagen. Ob sie der Favorit sind, war vielleicht die falsche Formulierung, aber für die Kaderkonstellation, wie sie die Mannschaft dieses Jahr aufgestellt haben, für das, was sie erreichen wollen, müssen sie das Finale erreichen.
Ja, ja. Der zumal es bei denen ja in der Liga wahrscheinlich nicht so läuft, wie man das vielleicht mit dem Kader gedacht hätte. Ne? Du bleibst nochmal 2 Jahre mindestens mehr, 2022. Ja. Schwere Entscheidung gewesen? Leichte Entscheidung gewesen?
Beides irgendwie, weiß nicht, war schon eine schwere Entscheidung. Es gab Alternativen für mich, die sehr, sehr interessant waren, sportlich auch. Ich bin ja jetzt auch in einem gewissen Alter, wo man sagt, ey, wie viele Verträge hast du noch in deinem Leben?
Ja. Wir hoffen natürlich viele.
Ja, das hoffe ich natürlich auch, aber man weiß es halt nie. Mhm. Und es gab sportlich wirklich interessante Konstellationen, die mich auch sehr gereizt haben.
Lass mal hören.
Das spreche ich nicht drüber.
Das HBL?
Ja, eine HBL auf jeden Fall.
Ja, okay. Und Ausland wäre auch eine Option?
Gab es auch eine Option, ja.
Ja?
Und da die leider, spannend gewesen?
Die war für mich ein Champions League-Aspirant gewesen. Oh. Deswegen.
Und kannst du das Land sagen?
Frankreich.
Oder? Oh ja, das ist natürlich auch ein geiles Handball.
Ja, das, ne? Also ich muss auch sagen, das wäre für mich sehr, sehr interessant gewesen. Meine Frau ist aber Ärztin und da ist es mit der Arbeitsgenehmigung nicht ganz so einfach im Ausland. Mhm.
Und da sie gerade noch in der Assistenzarztzeit ist, ist es nicht so einfach, das zu koppeln. Dadurch war das Thema Ausland eigentlich relativ schnell weg gewesen. Und am Ende ist es das Gesamtpaket, was in Hannover einfach gestimmt hat, muss man sagen. Ich finde die Entwicklung des Vereins einfach toll. Ich fühle mich mit meiner Familie einfach super wohl. Ich habe einfach eine tolle Rolle hier in der Mannschaft, die mich einfach, die mir Spaß macht und die mich auch stolz macht. Weil ich glaube, es ist was Besonderes, auch Kapitän einer Mannschaft zu sein. Es gibt am Ende 18 Kapitäne. Und das ist schon was Besonderes, finde ich, wenn man einen Bundesligisten aufs Feld anführen darf. Und ja, deswegen habe ich mich für Hannover entschieden.
Ja, und vor allem ne, jetzt, wo, du hast schon gesagt, Kai Häfner ist als der Kapitän gegangen, ja. Mit Timo Kastening verliert ihr einen anderen Nationalspieler, der so ein irgendwie so ein Highlight-Setzer hier ist. Ich vermute mal, da wird ein Sven-Sören Kristoffersen einem in einem Gespräch ja vielleicht auch nochmal auf die eigene besonders bedeutende Rolle im Verein hinweisen, oder?
Das hat er auf jeden Fall, aber das wusste ich eigentlich auch. Also es ging grundsätzlich nicht darum, dass eigentlich Smöre musste mich nicht überzeugen. Also es ging eigentlich nur darum, dass ich die Sachen, ich wusste, was ich in Hannover habe. Also ich glaube, ich bin jetzt 3,5 Jahre hier und ich weiß, was ich hier habe. Und ich weiß auch um meine Aufgabe und ich weiß auch, wie die Kaderstruktur sich nächstes Jahr verändert, entwickelt. Kann man ja mal sehen, wie man es möchte. Und trotzdem habe ich für das Konzept einfach für das Projekt Hannover entschieden. Weil ich glaube, dass wir mit den besten Trainer der Welt haben, der einfach aus auch weniger Qualität einfach viel, viel machen kann. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass der Weg von Hannover weiter nach oben geht.
Wow, das ist ein Wort. Also Carlos Ortega gehört für dich in die absolute Spitze.
Für mich ja. Ich glaube, Hannover ist ein Verein, der sehr, sehr froh sein kann, so einen Trainer zu haben. Er hat meinen Horizont, was das Handballerische angeht, sehr erweitert, muss ich ganz ehrlich sein. Ist schon beeindruckend, wie akribisch, wie energisch er auch arbeitet und es jeden Tag einfach besser machen möchte, jedem hilft, er eine Mentalität an den Tag legt, wo du zwangsläufig in jedem Training einfach alles geben musst, weil er dich sonst fertig macht. Und das macht uns einfach als Mannschaft aber auch besser.
Okay.
Und er und Ika zusammen sind einfach auch, wenn nicht der Bestandteil für eine erfolgreiche Saison dieses Jahr.
Und ist das, also jetzt hast du schon ein paar Ansätze so gesagt, aber was, hast du jetzt auch schon ein paar Trainer so erlebt, ne? Was ist so das Kernding, wo du sagen würdest, da, also deswegen finde ich ihn Weltklasse?
Boah, was Einzelne jetzt, das ist relativ schwer zu sagen. Also ich muss sagen, so detailliert, wie wir Angriff spielen, wie er uns korrigiert, um halbe Meter Gegner anzulaufen, Gegner zu attackieren, Detailvorbereitung vom Gegner, wie ich weiß teilweise, wenn der Gegner den Fuß nach links richtet, dann macht er diese Bewegung und wenn er das nach rechts macht, dann macht er 80% diese Bewegung und das ist einfach so, das gibt dir als Spieler einfach eine brutale Sicherheit in Systemen.
Und das sind Sachen, die Carlos Ortega sieht und euch weitergibt.
Ja. Krass. Es ist Wahnsinn. Also wenn du einmal, wenn er das zulässt, in der Videositzung dabei sein kannst, dass du wirst nach einer Sitzung Video denken, ach krass, kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist beeindruckend. Es ist einfach, wie detailliert er uns vorbereitet auf Gegner, dass das natürlich dann immer, am Ende muss das Spiel gespielt werden und wir müssen es auch gut umsetzen und das heißt nicht, dass es immer funktioniert. Das hat auch oft genug nicht funktioniert. So ist halt auch Sport.
Ja.
Aber ich bin von seiner Philosophie sehr überzeugt. Und finde, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist.
Spannend, ey. Der ist ja auch, der war ja auch als Spieler schon irre erfolgreich.
Siebenmal Champions League.
Ja, ne, der war in dieser Barcelona-Glanzzeit dabei. Wie war das vor so einem das erste Mal zu stehen? Und da weißt du, siebenmal, du liebe Güte, die Champions League.
Ich konnte es erst gar nicht glauben. Also es war für mich die brutale Autorität, wo ich ihn gesehen habe. Er ist auch ein sehr, sehr autoritärer Typ. Ich würde es mal sagen, das ist eine kommunikative Autorität. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Also er lässt absolut Spielraum. Er gibt uns auch freie Hand. Aber er sagt auch so und jetzt gehen wir nicht weiter, jetzt machen wir so, wie ich das sage. Und das ist eine gute Mischung und ja, er ist wirklich ein, wenn er was sagt in der Mannschaft, dann wird das auch gemacht und das ist einfach, hat er sich auch verdient aufgrund dessen, dass er so ein erfolgreicher Spieler war, auch aber einzig und allein jetzt auch, weil er so ein guter Trainer ist.
Jetzt wissen wir auf jeden Fall, also es hatte auch mit ihm viel zu tun, dass du geblieben bist. Das ist jetzt schon klar geworden. Du hast schon gesagt, du weißt, was mit dem Kader so passiert in nächster Zeit. Es fragen sich ja alle, wer wird denn eigentlich Morten Olsens Nachfolger? Dann kannst du es uns jetzt ja verraten.
Da gibt es Alternativen und Optionen, aber ich glaube, dafür sind die Gespräche noch nicht so weit und da steht wirklich noch nichts fest. Also es gibt da Namen, die im Raum sind, aber da kann ich wirklich noch nicht sagen. Ich bin da involviert in dem Moment, dass ich weiß, was für ein Profil wir suchen. Mhm. Aber es ist momentan einfach so, dass es noch nichts zu 100% Passendes gibt.
Genau, aber das würde mich auch eher, also das war jetzt eher Spaß, aber was mich interessieren würde, aber da bist du schon im Gespräch mit den
naja, Chefs? Ja, was heißt also im Gespräch? Es ist immer in gewisser Weise so, im Gespräch ist ein bisschen zu viel gesagt. Es ist, glaube ich, schon so, dass es aber ab und zu mal schon so Feedback geholt wird. Das ist, glaube ich, eine bessere Formulierung. Also, dass man schon über Sachen spricht, aber es ist nicht so, dass ich sage, ey, was haltet ihr von dem? Nee, das finde ich doof. Nee, sondern es ist einfach so, ja. Was hältst du von der Konstellation? Was denkst du darüber? Denkst du, das passt? Und solche Gespräche sind das eher so. Ich glaube, das ist immer so auch wichtig, dass man jemanden aus der Mannschaft einfach auch hat, weil ich kann am Ende die Mannschaft auch sehr, sehr gut beurteilen, weil ich einfach in der Mannschaft drin bin. Und trotzdem bin ich ja in einem sehr, sehr engen Kontakt mit dem Trainer. Und da kann ich ja häufig auch beurteilen, tut das gut, tut das nicht gut, weil eine intakte Mannschaft ist das Wichtigste für Erfolg. Mhm.
Bist du eigentlich so, das sagt man ja oft so gerne, die rechte Hand vom Trainer, wobei das ja häufig eher so der Mittelmann ist, weil der die Ideen umsetzen muss, aber bist du das irgendwie auch ein Stück weit?
Ja, bin ich wahrscheinlich schon. Sportlich ist da natürlich Morten bei uns schon deutlich mehr in der Verantwortung. Trotzdem ist es so, dass ich schon viele Sachen mit Carlos bespreche, was Trainingsbelastung, Trainingssteuerung, Einzelgespräche. Ich gehe auch häufiger mal zu ihm und sage, hey, sprich mal mit dem. Ich habe gerade das Gefühl, das wird dem gut tun, wenn du dem mal ein gewisses Feedback einfach gibst. Und das ist so eine rechte Hand, beschreibt ja immer meistens denjenigen, der auf dem Feld die Fäden zieht. Und das ist ganz klar bei uns Morten.
Genau.
Dass ich trotzdem sportliche Verantwortung übernehme, ohne Frage. Aber ich würde das eher so...
Die zwischenmenschlich rechte Hand.
Ja, so ungefähr, ja. Das beschreibt, glaube ich, wahrscheinlich meine Rolle in dem Moment besser.
Ja. Bei ihm ist ja ganz interessant, grundsätzlich ist es, glaube ich, immer mal am Englischen aufgehangen, wenn er euch in Auszeiten anspricht.
Ich glaube, für dich ist es wahrscheinlich sogar schwer, immer alles zu verstehen.
Ja, oder? Muss ich ehrlich zugeben. Ich komme, also manchmal sicher auch wegen meiner begrenzten handballerischen Verständnis, komme ich nicht immer mit, aber dann auch.
Wegen dem Englischen.
Geht euch das auch so?
Nee.
Das
ist teilweise also sprachlich? Ich muss sagen, der erste Monat war schwer. Ja. Da hat er wild gestikuliert und keiner wusste, was wir machen sollten. Und das hat sich dann aber schnell gelegt, weil es klingt blöd, er spricht eigentlich gutes Englisch. Mhm. Er spricht es halt einfach mit einem Akzent drin. Ja. Naja, gutes Deutsch kann man nicht sagen, Markus, das kann ich jetzt nicht sagen. Er spricht Deutsch, aber für uns ist gar kein Problem. Ich glaube, zum Anfang ist es einfach schwer, weil wirklich Spanglisch beschreibt es ganz gut. Er hat schon extrem, er mixt dann häufig auch spanische Wörter mit dem Englischen. Da musste manchmal Cristiano Gallo nochmal nachfragen, was hat er denn jetzt gesagt? aber grundsätzlich ist das handballerisch und taktisch überhaupt gar kein Problem.
Okay, versteht ihr. Ja, ich meine, ist ja auch impulsiv. Ne? Ich glaube, dann impulsiv, du denkst ja dann nicht über jedes Wort einzeln nach, sondern manchmal ist es ja auch so wie, ey Leute, ist das euer Ernst? Jetzt macht doch mal. Und das kann ich voll verstehen, dass du dann mal in deine Muttersprache so ein bisschen
zurückfällst. Ja, absolut. Fluchen ist auch immer noch Spanisch viel im Training. Also
verstehst du das, wenn da auf Spanisch
fluchen? Ja, manche spanische Fluchwörter kenne ich schon jetzt, also Schimpfwörter, aber alle nicht.
Lass mal hören, was gibt's da so?
La puta de madre sagt er immer relativ häufig, das ist der Klassiker, glaube ich.
Ja.
Aber ja, da gibt's einige.
Schön. Und ist er diese, er und Ika ja auch, ich meine, bei dem haben es, glaube ich, auch noch viele, die hier zugehören, vor Ort, vor Augen, wie der in Berlin das gespielt hat, so die spanische Schule, ist ja schon so eine besondere Schule, Handball zu spielen. Ist schon sehr prägnant, was er da reinbringt, oder?
Ja, ist schon, also ich glaube, ich habe fast ein halbes Jahr gebraucht, um das zu verstehen und umzusetzen, wie er das möchte. Weil es ist eine Art von Handball, die man in Deutschland so sehr, sehr wenig praktiziert, muss man ganz ehrlich sagen. Also dieses gezielte Angreifen der schweren Kreisläufer, die wir hier auch haben mit Evgeni und Ilja,
ja,
ist schon ein Wahnsinn. Also es ist eine ganz, ganz andere Art, wie man dann auch selber seine Schüsse kreieren muss, sage ich mal in Anführungsstrichen. Vorher war es viel, ich als klassisch deutscher Handballer, du hast eine große Bewegung und dann heißt, geh mal drauf und Schuss und 1-1 und vielleicht, wenn sich was ergibt, hast du einen Pass, so ungefähr. Genau.
Also weite Kreuzung aus dem Rückraum und dann hoch, genau, und drauf. Ne?
Und das ist halt wenig so. Also wenn wir Kreuzungen spielen, hat es meistens einen Gedanken für Öffnen auf der anderen Seite, Raum schaffen für den Kreisläufer. Die, ich glaube, das war auch wirklich verrückt. Normalerweise ist es immer so, wenn du als Rückraumspieler einen Kreis anspielst, dann heißt es immer, ja, das war nicht die perfekte Situation. Ich weiß nicht, ob er den fangen. Bei Carlos ist es so, du hast die Position zu halten, Kreisläufer. Du hast einen dicken Arsch, du enthältst ihn dahin und wenn der Raum frei ist, fängst du diesen Ball. Bei uns sind die Kreisläufer schuld, wenn der Ball nicht ankommt, okay, nicht der Rückraumspieler.
Ah, das ist ja super schon, für dich.
Kann ich einfach, das gerne reinschmeißen. Ja, und das ist schon ein ganz anderer Stil einfach von Handball. Also ist schon... Hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, hat mein Horizont wirklich erweitert.
Krass, okay. Ich muss ja sagen, ich weiß nicht, wie dir das geht. Also du hast das ja wahrscheinlich auch anders miterlebt, aber mich haben die Spanier immer wahnsinnig gemacht, wenn wir mit der Nationalmannschaft gingen. Weil das war ja immer genau das. Ja. Zermürbend. Wie kann der schon wieder diesen Ball fangen und da reinmachen? Das macht einen doch fertig. Ja. Aber und macht so, das dann auch Spaß, wenn man es auf einmal selber macht? Oder denkt man sich immer
noch, weil man auf einmal merkt, was für eine Idee dahinter steckt. Also wenn auf einmal ich die Position so für den Kreisläufer öffne, dass der da steht und der wiegt 120 Kilo, den verteidigt einfach keiner. Mhm. Da kann sonst wer stehen. Ja. Und wenn du das gut vorbereitest, wir hatten, glaube ich, letztes Jahr Spiele, da mache ich, glaube ich, ein Tor, aber spiele 12 Mal den Kreis an. Und wir haben 6 Meter und 6 Tore, keine Ahnung, weil einfach jedes Mal du springst, der Block kommt und dann kommt der Pass im letzten Moment. Also das ist ja, da muss man ja, glaube ich, da ist unser Co-Trainer ja, wenn man sich die Bilder noch aus Berlin anguckt, da ist er ja ein Paradebeispiel dafür. Also der konnte nicht mehr springen, der hatte kein gutes 1-1, hat trotzdem Tore und den Kreis angespielt. Das ist ja schon beeindruckend, muss man sagen.
Oh, stimmt, das steht ja an. Gegen Spanien bei der EM. Kannst du da ein paar Hilfestellungen Christian Prokop geben?
Bestimmt. Also es ist ja vom System viele Ähnlichkeiten, denke ich mal. Also es sind natürlich Kombinationen, sind ja im internationalen Handball oft ähnlich. Aber es hängt ja immer davon ab, wie man sie bespielt, wie man sie spielt. Aber ich denke trotzdem schon, dass man einzelne Kniffe, die wir auch in Hannover haben, bestimmt auch auf die Nationalmannschaft ummünzen kann.
Aber Christian Prokop ist ja, glaube ich, auch taktisch nicht der Schlechteste.
Nee, überhaupt nicht, also überhaupt nicht. Ich finde ihn sehr, sehr guter Trainer, was auch das Taktische angeht. Ja. Ich finde, er gibt uns ein ganz, ganz klares Korsett vor. Und ich finde es trotzdem immer wichtig, dass wir bei der Qualität, die die einzelnen Spieler einfach haben, trotzdem die Freiheiten haben, einfach mal zu entscheiden, ey, ich breche da jetzt raus und mach das. Und das macht er, finde ich, mit einem sehr, sehr guten Mix. Und er gibt uns Entschuldigung, auch viel Verantwortung. Christian sagt immer gerne, viel Verantwortung für den Ball. Jeder, der den Ball hat, hat Verantwortung. Mhm. Und wenn du dich entscheidest dazu, ich mache jetzt eine Aktion und will ein Tor machen, dann mach's voll und übernehm die Verantwortung für den Ball und für die Mannschaft. Und das ist so, das beschreibt, glaube ich, auch unsere Taktik da ganz gut.
Ja. Man hatte das Gefühl von außen, kannst du auch gerne komplett korrigieren, aber als wäre gerade diese Freiheit auch ein bisschen mehr gewachsen nach dem ersten Turnier, was wirklich nicht so glatt lief unter Prokop im Vergleich zu der Heim-WM, die allen, glaube ich, echt unfassbar Spaß gemacht hat.
Ist für mich schwer zu beurteilen. Ich habe sie auch nur als Außenstehender betrachtet. Ich glaube, die EM wurde am Ende auch deutlich schlechter gemacht, als sie eigentlich war. Wenn man am Ende ein Spiel gewinnt, ist man im Halbfinale.
So scheidet man. Spiel war es ja auch wieder.
Das ist es so. Und dann scheidet man aus und ist auf einmal katastrophal in der Hauptrunde ausgeschieden. Ich bin danach dann bei der nächsten Maßnahme dabei gewesen und kann nur sagen, dass die Kommunikation war gut. Es wurden wirklich die absoluten Führungsspieler mit, er hat die mit ins Boot geholt, so wie Pegeler, Weinhold, Winczek und hat mit Uwe und viel geredet, viel besprochen, wie wir Sachen angehen wollen. Trotzdem hat er seinen Plan mit vorgegeben. Von daher, ich kann das gar nicht beurteilen, weil ich es auch nur aus dem Fernsehen betrachtet habe. Und die Medien zerreißen so eine Konstellation ja auch dann immer extrem. Man kriegt das ja dann auch wirklich immer nur mit.
Ist hier keine Medienschelte?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja bei so Großturnieren ganz normal. Ja. Also das war auch für mich,
die Erwartung
das war für mich auch verrückt. Also ich habe bei der WM das erste Mal das wirklich so persönlich auch gemerkt, das hätte ich nie gedacht. Man kriegt ja öfter mal Nachrichten nach dem Spiel und keine Ahnung was. Und bei so einer Weltmeisterschaft, dann ist das ja schon nochmal mehr. Und da war, ich glaube, das dritte Spiel war gegen Frankreich gewesen. Frankreich oder das Vierte, ich weiß es nicht ganz. Nee, das Vierte war, glaube ich, gegen Frankreich gewesen. In der Vorrunde. Und da mache ich in der Schlussphase, ich glaube, einen Passfehler und einen Fehlwurf. Hab vorher aber ganz gut gespielt eigentlich in der Phase, habe auch gute Entscheidungen und so getroffen. Und am nächsten Tag, Alter, da habe ich, glaube ich, 15 Nachrichten gekommen, bitte tritt aus der Nationalmannschaft zurück, geh bitte zum Trainer. Und dann in dem Moment, da denkt man da schon auf einmal so, nicht, dass man das macht, aber da merkt man auf einmal die Reichweite, was das so bedeutet, weil man unterschätzt das dann doch total. Und ich glaube...
Ach stimmt, du hast diesen einen Ball, glaube ich, nach außen zu Uwe, genau. Weggeworfen, genau. In Anführungszeichen. Genau. Ne? Ja. Genau. Mhm. Echt, und da kriegt man so hart, also Nachrichten im Sinne von irgendwie auf über Social Media gespielt?
Ja, oder ja, wirklich, genau, Social Media. Ja. Also das hat mich irgendwie auch nicht so... Also es hat mich nicht getroffen. Ich habe bloß mich gewundert, dass Leute sich wirklich so persönlich auf Leute dann einschließen. Das fand ich verrückt, muss ich ehrlich sagen. Also es hat mich nicht belastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich,
ist so. Weil das ist ja schon... Also ja.
Und ich, man muss ja sagen, ich war ja zu der damaligen Zeit, auch wenn ich Nationalspieler war, innerhalb der Mannschaft, war ich ja noch ein kleines Lichtchen. Ich hatte ja eine klassische Rollenaufgabe während der WM, die sich ja peu à peu immer mehr gesteigert hat. Und da war ich auf einmal überrascht gewesen, dass es sowas auf einmal gibt mit bitte hör auf, bleib doch am besten im Hotel. Und da habe ich gedacht, Mensch, was ist denn los? Ist das so schlimm gewesen?
Und sowas konntest du komplett, ja, also du weißt ja, dass das Schwachsinn ist. So schlimm ist es natürlich nie. Ja. Aber konntest du das einfach so abschütteln? Vor allem, wenn es das erste Mal ist. Ist
ja schon also krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es irgendwie wirklich nicht belastet. Also ich habe es mir durchgelesen alles. Und man hat auch drüber nachgedacht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich gesagt habe, ist mir scheißegal, aber es hat mich nicht bedrückt.
Weil du wusstest, dass es Schwachsinn ist.
Ich fand's Quatsch. Klar waren es, die Aktionen waren jetzt nicht optimal und es lief nicht. Trotzdem war ich grundsätzlich nach den Spielen auch in dem, ich war mit mir eigentlich zufrieden gewesen, wie ich meine Aufgabe, wie ich meine Rolle erfüllt habe. Und deswegen hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich das für voll nehmen kann, muss ich ganz ehrlich sein. Und trotzdem hat es mich überrascht.
Dass du das alles voll nimmst.
Dann. Ja, und trotzdem hat es mich mega überrascht, muss ich ganz ehrlich sein, dass es so ein Feedback einfach auch gibt. Weißt du, so ins Extreme. Man kann sagen, du hast schlecht gespielt. Man kann sagen, du, ey, das war nicht dein Tag, ey, spiel mal lieber weiter. Okay, gehe ich auch noch alles mit, aber mit. Tritt bitte zurück, lass uns, und dann fand ich schon so, okay, krass, aber ich muss sagen, ich war echt, im Nachhinein war ich selbst überrascht, dass ich es so cool genommen habe. Hätte ich selber nicht gedacht.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht, vor allem, wenn du sagst, es war dein erstes Mal, dass du so,
genau, so, ich war selbst überrascht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch bei der WM das, also ich war noch nie so wahnsinnig im Tunnel wie während dieser zwei Wochen.
Ja.
Also ich habe, glaube ich, manchmal an Tagen vergessen, meine Frau anzurufen, weil ich mich so auf Ich war so fokussiert, ich kann mich teilweise an Sachen, die während der WM passiert sind, gar nicht erinnern, weil ich mich so konzentriert habe. Es war verrückt.
Ach, krass.
Es ist wirklich verrückt.
Also du bist ja wirklich wie in Trance durchgeflogen, kann man das
so
sagen.
Also schon mit guter Laune. Ich bin gute Laune-Typ. Bin ich immer gut drauf und alles.
Das haben wir ja, genau. Das hat man im Fernsehen auch gesehen zum Beispiel.
Und ich bin
auch von außen zu sehen.
Aber ich war echt so konzentriert. Das war Wahnsinn. Also ich war echt. Ich zum Beispiel, ich muss mir das Norwegen-Halbfinale nochmal angucken.
Weil du gar nicht wusstest, wie das so passiert ist.
Wie das Spiel so gelaufen ist, weil ich mich an wenig Situationen einfach so erinnern konnte. Das war verrückt.
Krass, okay.
Ja.
Und dann, was war der Eindruck, sich von außen nochmal anzugucken und es neu zu erleben?
Dass es echt knapp war. Dass es schade war. Also, dass Norwegen stark war. Ich finde, dass die Schiedsrichter natürlich unsere Linie leider nicht so durchgelassen haben, wie es die Spiele davor auch einfach war. Sehr aggressiv, sehr hart, wurde hart viel bestraft. Ja. Das hat uns ein bisschen das Genick gebrochen, finde ich, aber trotzdem war das Spiel sehr, sehr lange eng. Und es ist halt, auf dem Niveau sind halt Nuancen und wir hatten halt zu viele Unterzahlsituationen und Beate Mühlhol, finde ich, der uns in dem Spiel über fast das ganze Spiel Probleme gemacht hat, der gefühlt 3 oder 4 Abpraller noch kriegt.
Krasses Spiel am Kreis, ne?
Ja, Wahnsinn.
Und dass Sander Sargosen zu Übermenschlichem neigt. Bleibt das auch so ein bisschen oder siehst du das
gerade? Ja, ich finde, für mich ist einer... Boah, das ist schon Wahnsinnshandballer. Ja. Also das ist so, wenn ich den in Paris, ich freue mich schon, dass der nach Deutschland kommt, muss ich ehrlich sein. Also ich finde, ich glaube, er wird sogar hier in der Liga und auch bei einer Mannschaft wie dem THW den Unterschied machen.
Ja.
Er ist einfach der Spieler, wenn ich mir alleine die Mannschaft in Paris angucke, und dann spielt ein Nikola Karabatic, da spielt ein Mikkel Hansen, ist er für mich trotzdem der Beste.
Ja, ist das so?
Jetzt schon? Für mich, ja.
Für dich?
Für mich ja.
Das ist ein Wort, ne? Das sind immerhin die letzten vier Welthandballer, glaube ich, am Stück,
genau.
Die beiden.
Jeder also ich finde, Hansen und Karabatic. In dem Alter, mit den Voraussetzungen, die er hat, mit den Qualitäten, mit dem Auge, was er hat, finde ich beeindruckend.
Ja,
finde ich
ja.
Beeindruckend.
Ja, ich bin da auch voll bei dir. Kann man sich echt drauf freuen. Du hast mal gesagt, bist jedes Mal stolz, oder ich bin jedes Mal stolz, zu den besten deutschen Spielern zu gehören. Hat Nationalmannschaft schon immer noch so eine ganz besondere Magie? Was ist das, wenn man dieses Deutschland-Trikot trägt im Vergleich zu anderen?
Ja, also ich glaube, jeder fängt an, irgendeine Sportart, ob es Handball, Fußball etc. ist, um sein Land zu präsentieren, um zu den Besten zu gehören. Und ich habe, seitdem ich 12 bin, bin ich auf einer Sportschule. Ich habe beim VfL Potsdam angefangen und da war es früher dritte Liga und ich habe gedacht, ey, vielleicht schaffe ich es mal in der dritten Liga zu spielen. Und dann bin ich vom VfL Potsdam zum SCM gegangen und habe gedacht, ey, vielleicht kann ich mal erste Liga spielen. Und dann habe ich gedacht, ey, komm, wie cool wäre es mal ein Länderspiel zu haben. Und auf einmal bist du, ich sage immer, 16 sitzen ja auf der Bank, du bist einer der 16 besten Spieler. Das ist krass, unabhängig davon, wie Konstellation mit Verletzungen etc. ist. Du sitzt da und spielst mit den besten deutschen Handballern, mit der größten Handballnation der Welt und bist einer von den 16 Besten. Und wenn du das mal vor Augen führst, finde ich, ist was Beeindruckendes.
Ja.
Und da bin ich super stolz drauf, dass ich für Deutschland spielen darf, weil es ist einfach auch eine Auszeichnung dafür, was ich die letzten Jahre geleistet habe. Ich rede jetzt nicht immer nur davon, was ich die letzten Monate oder letzten anderthalb oder zwei, weil ich finde, jede Trainingseinheit, die ich auch vor 10 Jahren gemacht habe, hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Deswegen bin ich super stolz, für Deutschland zu spielen.
Boah, du denkst echt sehr gesamtheitlich. Das ist krass.
Ja, ich weiß nicht, wie man es sonst betrachten soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, ich glaube, 31, 32 Länderspiele. Und ich bin da super stolz drauf. Also ich finde das so cool, wenn ich später meinem Sohn ein Trikot zeigen kann und da steht einfach Böhm drauf und ich kann sagen, ey, das habe ich nicht gekauft, das habe ich bekommen.
Ja.
Und das ist schon was Cooles. Also
bei einer Heim-WM getragen.
Ja, genau. Und das ist schon, ja, es macht mich auch einfach stolz und es ist irgendwie auch eine gewisse Auszeichnung für die Arbeit, die man einfach auch und auch die Zeit, die man reinsteckt. Und das, ja, ich bin da jedes Mal richtig stolz drauf.
Und wann, du hast ja eben schon beschrieben, ich schätze mal, während den Spielen auf der Bank wirst du dir das nicht bewusst gemacht haben, wenn du sagst, du warst das ganze Turnier über so halb in Trance. Und wann sackt das dann ein? Ich meine, ihr habt ja gar keine Pause. Wie meinst du das?
Was sackt ein? Was
also, wann wird man sich dessen so bewusst, was du eben gesagt hast? Ey, Alter, ich bin einer der 16 besten Spieler in dem Handballland.
Ja, gut, das war ich mir, also. Das habe ich mir schon bei der Nominierung vorher gedacht. Also ich muss sagen, ich habe mich vorher auf die Heim-WM schon riesig gefreut, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass sich in dieser Mannschaft was entwickelt, dass wir einfach die Möglichkeit haben, was zu reißen. Wir haben in Berlin angefangen und auf einmal gingen die Spiele los und ich habe gedacht, boah, ey, was ist denn hier los? Du spielst hier gegen Frankreich. Und für mich war es war mein allererstes Länderspiel überhaupt gegen Frankreich gewesen und da war es noch so gefühlt die Nation und da ist ein Nguzong und ein Mahé und ein Karabatic und keine Ahnung was. Und auf einmal führen wir das ganze Spiel und ich denke so, Alter, wir sind eine coole Nation, wir sind richtig gut, wir sind, können bei den Top-Nationen mithalten und du sitzt da mit drin. Du sitzt da mit auf der Bank, du darfst da mitspielen, du hast es dir verdient, da mitzuspielen. Kriegst Minuten und kannst auch Tore machen. Dann denkst du schon irgendwie, wow, ist schon richtig cool und bist schon richtig stolz drauf.
Krass, ey. Ja, ich stell mir das auch unfassbar vor. Ist es, was ist bei dir noch so, wenn du an die WM 2019 zurückdenkst? Heim-WM ist ja schon was ganz Besonderes. Was sind so, also du hast ja eben schon gesagt, vieles ist auch irgendwie verschwommen gefühlt, aber was bleibt noch so hängen, wenn man zurückdenkt?
Ja, also was für mich, glaube ich, was ich nie vergessen werde, sind die Spiele in der Lanxess Arena.
Also Köln ist ein Brett. Ne?
Also das ist
gegen Kroatien also, wahrscheinlich vor allem.
Das also das war das, also das Beeindruckendste, was ich im Handball jemals erlebt habe. Also dass diese Halle, wir sind zur Erwärmung reingekommen. Du hast dein Wort nicht verstanden. Die Nationalhymne wurde geschrien von 19.000 Menschen. Da war eine Atmosphäre in dieser Halle. Das kann man nicht in Worte fassen, wenn man nicht dabei gewesen war. Also es war wirklich das war magisch. Dieser Moment in dieser Halle zu sein, vor komplett ausverkauftem Haus. Du fährst danach ins Hotel, fährst nur 5 Minuten und auf einmal stehen da 1.000 Menschen vor dem Hotel und du denkst so, boah, was ist denn hier gerade so los, ja? Das sind schon Momente, da denkst du schon oft noch dran. Für mich persönlich natürlich auch das Halbfinale, dass ich da vieles für mich einfach gut lief und ich der Mannschaft wirklich extrem helfen konnte. Leider hat es nicht ganz gereicht, aber das war auch ein Spiel, da war meine ganze Familie da gewesen, mein Sohn war sogar da. Das ist schon, boah, das war ein ganz besonderes Spiel, auch ein ganz besonderer Moment für mich.
Könnte ja 2024 nochmal funktionieren. Da gibt's die. Das schnaufst du erstmal durch.
Ist lang hin, ja. Also,
aber denkbar für dich.
Ich meine, du bist ja, Mitte 30. Ich sage jetzt niemals nie. Also, das ist trotzdem. Also, warum nicht? Ich sage jetzt hier nicht nein, aber wenn die Entwicklung weiter ist, wenn ich verletzungsfrei bleibe, warum nicht? Aber ich glaube, das ist noch so weit weg. Also es ist jetzt kommt erstmal eine Europameisterschaft in einem Olympiajahr, wo wir hoffentlich dabei sind. Was für mich ein Riesentraum ist, bei Olympischen Spielen zu sein. Und dann gucken wir mal, was 21 und 22 ist. Und dann kommt noch 23 und dann ist erst 24. Von daher ist ein bisschen
das weit weg. Das mit dem Zählen noch. Hast du drauf. Das haben wir jetzt geklärt. weil du es vorher noch mal gesagt hast, im Prinzip, also nicht nur dieses Norwegen-Spiel, sondern für dich lief ja vieles echt gut bei dieser WM. Ja. Hast du eigentlich nach diesen Nachrichten, über die wir da vorhin gesprochen haben, hast du auch mal kurz mit einem Teamkollegen vielleicht drüber geredet? Ey, geht dir das auch? Oder was denkst denn du?
Über diese schlechte Nachricht meinst du? Oder?
Ja, genau. Also weil wir vorhin so... Ja,
die Jungs, ich habe das im Bus gezeigt gehabt sogar, als wir mal zum Training waren und sowas. Ja, und da haben die alle nur gelacht.
Ja.
Die haben das eigentlich nur so abgetan. Und ich habe das auch irgendwie eher weggeschmunzelt, obwohl ich natürlich das im Kopf habe. Aber das hat mich nicht belastet. Ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht... Ich bin da echt cool mit umgegangen in dem Moment. Ja. Also
hast du auch gar keinen Zuspruch gebraucht in dem Sinne von den anderen?
Irgendwie nicht.
Man tauscht sich mal aus.
Natürlich ist es gut, wenn man es automatisch zeigt, dann braucht man ja anscheinend den Zuspruch, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht so zugegeben habe. Aber es hat mich nicht so belastet, muss ich sagen, weil es ist einfach auch aufgrund des Zeitraums, den man während der WM hat oder wegen einem Großturnier, da ist man innerhalb von, da bist nächsten Tag beim Training, dann hast du ein Interview und dann ist schon wieder das nächste Spiel. Also das ist so, du hast da gar keine Zeit für. Und ich finde, es bringt dir und es hilft dir auch nicht, wenn du mit solchen Gedanken ins Spiel gehst. Dafür hat mir alles viel zu viel Spaß gemacht. Dafür macht mir Handball viel zu viel Spaß, dass ich sage, ach Mensch, und wenn ich jetzt wieder schlecht spiele, was? Nee, das ist doch Quatsch.
Witzig. Das hat heute, ich habe mit Martin Schweib zusammen euer Spiel für Sky kommentiert, in der Halbzeit haben wir geredet und dann, oder was vorm Spiel? Ich weiß gar nicht mehr, ist ja auch egal. Dann meinte Schwalbe, wenn du dir den Fabian Böhm mal anguckst, der... Wenn jetzt gar keine Zuschauer da wären und es heißen würde, wir spielen ein bisschen 5 gegen 5 haltbar nur zur Gaudi, da hätte der auch Bock drauf.
Klar, auf jeden Fall.
Hat er dich durchschaut, der Schwalbe. Ja. Ist wirklich so.
Das ist doch, es gibt doch nichts Schöneres. Also ich konnte, also auch wenn es immer wie eine Floskel klingt, aber ich habe mit Handball angefangen, weil es mir Spaß macht. Und jetzt habe ich das Privileg, damit Geld zu verdienen, das jeden Tag zu machen und noch für Deutschland zu spielen. Ich weiß gar nicht, was kannst du noch Cooleres geben, muss man sagen. Also es ist schon was ganz Besonderes. Also ich bin auch jeden Tag dankbar dafür. Ich habe auch die Konstellation aufgrund dessen, bin viel zu Hause, habe Zeit für meine Kinder. Das ist im normalen Berufsleben wahrscheinlich auch nicht normal, in einer 40-Stunden-Woche, dass man von 12 bis 15 Uhr auf einmal zu Hause ist und dann zum Training fährt. Von daher, ich bin echt glücklich.
Ich glaube, ihr habt halt krassere Spitzen, würde ich sagen, als in vielen anderen Jobs. Ja. Also was ihr da in den 2 Stunden an Konzentration und körperlicher Leistung bringen muss, ist halt absurd. Aber dafür habt ihr dann auch mehr Freiräume.
Ja, so, du hast halt insgesamt schon mehr Freiräume, was das zeitlich angeht. Trotzdem ist es ja häufig so, wenn ich jetzt alleine gucke, ich glaube in den letzten 3-4 Monaten, boah, ich weiß nicht, ob ich mal ein Wochenende hatte. Da gab es höchstens mal einen Sonntag oder irgendwie sowas. Das ist halt dann trotzdem immer, das ist ja heute in der heutigen Zeit mit den PR-Termin. Dann ist noch eine Videoauswertung. Carlos macht zum Beispiel jedes Spiel 40 Minuten Auswertung. Da ist dann jeden zum Beispiel, gut, jetzt wird's, wir spielen am Wochenende schon wieder, aber da ist dann wirklich 40 Minuten. Warum hast du das gemacht? Eigentlich haben wir das doch so besprochen. Und dann sind so eine Tage und die Wochen auch schnell vorbei. Und du hast trotzdem, obwohl es zeitlich nicht viel ist, jeden Tag etwas.
Ja.
Und kommst dann auch zu nix.
Ja. Ach krass, okay. Also kleinteilig sozusagen ist es auch noch.
Ja, genau.
Es ist zerstückelt und ist ja auch bestimmt ein Job, kann ich mir gut vorstellen, der dich niemals loslässt, oder? Also es ist ja nicht so, dass du 9-to-5 arbeitest und dann jetzt ist die Arbeit und ich bin zu Hause.
Ja, ich muss sagen, seitdem ich Kinder habe schon. Es ist schon ein bisschen anders geworden. Ah, ja? Also vorher war das schon anders. Da habe ich das viel mit nach Hause genommen, wenn ich auch mit dem Training mal unzufrieden war oder mit einem Spiel oder mit meiner Gesamtsituation, keine Ahnung was. Da habe ich da schon viel mit meiner Frau drüber geredet und sowas. Aber jetzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so froh. Ich komme nach Hause, da sind meine zwei Kinder, meine Frau. Und Handball ist einfach mal weg, ja. Weil es einfach viel ist. Ja. Man kriegt so viel Input, auch durch die sozialen Netzwerke, durch Carlos sein Videostudium, was viel ist.
Ja.
Bin ich froh und ich kann das auch sehr, sehr gut abschalten, muss ich sagen. Wenn ich dann nach Hause komme und einfach mal da sitze und mit meinem Sohn Lego spielen kann. Ich wusste gar nicht, dass mir Lego noch Spaß macht. Also ich mache das wieder gerne.
Immer. Das erzählt man sich doch nur so, dass man das für die Kinder kauft. Das macht man eigentlich für sich selber, oder?
Lego. Absolut, ich spiel's gerne. Ich spiel's gerne.
Sehr schön. Fabian Böhm ist Lego-Fan. Und hat das was so mit persönlicher Reife und Entwicklung zu tun oder wirklich einfach nur in Anführungszeichen, ich habe jetzt Kinder, da verschiebt sich der Lebensmittelpunkt.
Also es ist auch alles anders mit dem Alter geworden. Das klingt jetzt immer, wenn ich jetzt vom Alt sage, das klingt immer so, als wäre ich jetzt ein alter Mensch, ja. Aber mit 30 blicke ich ja schon auf eine lange Karriere zurück, sagen wir es mal so, ja. Und man beurteilt Situationen schon ganz anders. Also man geht zum Beispiel auch nach einem Spiel oder nach Misserfolg oder innerhalb eines Spiels mit Fehlwürfen, Fehlern an sich ganz anders um. Also wie oft ich früher nach dem ersten Fehlwurf gedacht habe, oh Mann, ey, das wird heute ein schlechtes Spiel und keine Ahnung, ich komme gar nicht rein. Das gibt's heute gar nicht mehr. Es gibt halt mal ein schlechtes Spiel, ohne Frage, so ist halt Handball, so ist der Sport. Aber das ist nicht so, dass ich danach sage und zerbreche mir ewig den Kopf und warum. Ich habe alles gegeben, ich habe alles versucht und manchmal klappt's besser und manchmal klappt's schlechter. Und das ist so, es kommt halt einfach auch mit der Menge der Spiele, mit den Mengen der Situationen, Entscheidungen, die man trifft und da wird man einfach entspannter, glaube ich.
Ja, ja. Das werden wir gleich alles noch im zweiten Teil so ein bisschen vertiefen. Wenn wir noch kurz einmal, also die EM 2024 sprechen wir noch nicht, das kann ich gut verstehen. Aber auf die WM 2021 müssen wir natürlich noch mal kurz schauen. Erst noch mal zu Christian Prokop. Ihr seid ja, man kann sagen, alte Bekannte. Ihr kanntet
gewisserweise euch schon mal
aus dem Verein, ne?
Aus zwei Vereinen sogar.
Aus zwei? Ah ja. In Essen war es und wo war es?
In Essen und bei SCM.
Ah, okay.
Wir haben, damals war ich quasi in der ersten Mannschaft unter Vertrag gewesen, so als Perspektivkader. Ich war, damals waren es ja noch 14 Spieler, ich war der 15. Mann, immer mal wieder drin, Tribüne, hinter der Bank, etc. Ja,
Mensch, die Konstellation als Junge. Da wärst du jetzt immer dabei gewesen mit 16 Mann im Kader, ne?
Ja. Und erst damals dann, da war ja die Konstellation noch so, dass die zweite Mannschaft zweite Liga spielen durfte. Und SC immer zweite Liga-Mannschaft gehabt. Und ich habe dann quasi immer da gespielt und auch in der ersten. Und da hatten wir quasi den ersten Kontakt miteinander.
Ah, alles klar.
Und dann in Essen nochmal.
Genau, dann dein Trainer gewesen. Und dann hat er dich ja auch nochmal, hast ja, glaube ich, 2015 in der Nationalmannschaft mal
debütiert. Mein Debüt, genau, unter Dagur. Hab die WM in Katar gespielt dann. Und danach war dann, was waren es, glaube ich, 2,5 Jahre gar nichts gewesen.
Und dann hat er dich zurückgeholt.
Dann hat er mich zurückgeholt, hat mich getestet. Es war im Sommerlehrgang in Japan gewesen. Er hat gesagt, er fand meine Entwicklung gut, er hat es immer beobachtet und hat gesagt, er wollte es einfach mal testen. Und ja, zum Glück lief das die Länderspiele ganz gut für mich und habe anscheinend einen guten Eindruck gemacht. Und ja, seitdem bin ich eigentlich die ganze Zeit dabei.
Und ist es so, also war sehr eindrucksvoll, finde ich, wie du über Carlos Ortega gesprochen hast. Ist Christian Prokop auch ein Mann, der dich irgendwie, habt ihr eine spezielle Beziehung, hat er dich besonders geprägt, kann man das so sagen?
Ich finde, also geprägt hat er mich schon, weil er auch eine Idee von Handball hat, die ich auch sehr unterstütze. Ich finde, Handball in der heutigen Zeit ist halt ein sehr, sehr rückraumlastiger Sport geworden. Man muss einfach sagen, wenn die Rückraumspieler gut treffen, dann öffnet das für alle anderen auch die Räume. So ist ja die Konstellation. Wie man zu diesen Konstellationen kommt, wie gut der Wurf etc. alles ist, okay. Und da war ich mit Christian schon immer auf einer ähnlichen Wellenlänge. Und ja, ich fand, damals ist er nach Essen gekommen, wir hatten 0 Punkte, glaube ich, im Oktober oder November, 0-20 oder sowas.
Ui.
Und er kam und hat, ich glaube, am Ende hatten wir 14 oder 15 und sind trotzdem abgestiegen. Ich habe dann den Verein, bin dann nach Berlin gewechselt. Aber es war super, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, wir haben super gearbeitet da, viel individuell gearbeitet auch und ich kann auch nur Gutes über ihn sagen.
Also ist aus deiner Sicht, ich meine, jetzt ist ja, glaube ich, eh klar, dass es weitergeht, was ja mal sehr auf der Kippe stand, aber glaubst du, ist auch der richtige Mann, mit dem Handball Deutschland noch viel erreichen kann mit der Nationalmannschaft?
Ich glaube ja, ich traue ihm das auf jeden Fall zu, aber man ist halt leider auch immer viel vom Spielermaterial abhängig. die kurze Zeit, die man häufig einfach hat, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wir spielen dieses Jahr bis zum 29. und bereiten uns vom 2. bis zum 9. vor, mit noch zwei Testspielen. Das kannst du ja eigentlich keine Vorbereitung nennen für einen Zeitraum, wo es um alles geht, wo alles immer, wenn wir in einer Hauptrunde ausscheiden, dann ist schon wieder, wird alles hinterfragt. Mhm. Dabei hatten wir dieses Jahr seit Sommer eine Woche plus nochmal 7 Tage, 14 Tage Training miteinander. Dafür, dass wir gegen die Top-Nationen, die anderen haben es ja auch, ohne Frage.
Ja, ja.
Aber es sind natürlich immer, deswegen ist es ja auch auf diesem Niveau, auf dem wir uns bewegen, immer so eng.
Ja. Da relativiert sich Ergebnissport dann fast so ein bisschen, ne?
Absolut.
Weil man einfach so wenig zusammenarbeiten kann.
Und deswegen hoffentlich bestätigt sich, dass das Deutschland einfach eine Turniermannschaft ist.
Mhm. Ja, das habt ihr immer wieder gezeigt. Das ist echt irgendwie so der Trumpf.
Ja, und es kommt einfach auch, wir kommen ja eigentlich nur über die Spiele, muss man ja ganz sagen, weil viel Training haben wir nicht. Und ich denke, dass wir bei der EM auch wieder eine gute Konstellation haben, eine gute Gruppe haben, auch eine gute Hauptrunde. Und das Halbfinale auf jeden Fall möglich ist.
Mhm. Und okay, also du, ich nehme mal an, das tun wir, glaube ich, alle mit erstmal geht's gegen Lettland, Spanien, Niederlande.
Ja.
Andersrum. Ich glaube, mit Niederlande geht's los, ne?
Niederlande, Lettland, Spanien, glaube ich. Spanien ist das dritte, glaube ich, sogar.
Ah, ist es sogar das letzte? Ich dachte, das wäre das zweite. Ich dachte, es wäre.
Naja, vielleicht bin ich auch falsch. Vielleicht bin ich auch falsch, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das unsere Gruppengegner.
Markus checkt das für uns kurz nebenher. Aber auf Hauptrunde stellen wir uns auf jeden Fall mal alle ein, oder? Also man wird auf jeden Fall zwei.
Ja, also ich glaube, es wäre jetzt so vermessen von uns, wenn wir sagen, mal gucken, was wir gegen Lettland und Holland holen. Das hört sich jetzt blöd an. Wir wissen, dass das keine Selbstläufer sind. Wir wissen, dass das Nationen sind, die jetzt auch echt im Kommen sind. Es gibt viele Holländer, die in der Bundesliga spielen.
Ja, dann ist es so rum, genau.
Niederlande, es gibt viele Lettland. Holländer oder Niederländer, die in Deutschland spielen.
Mhm.
Schon jahrelang.
Bumauer, Schagen.
Van Olfen.
Tulpe, genau.
Ja. Da gibt es einige, deswegen wird das nicht einfach. Trotzdem müssen wir dieses Spiel gewinnen. Punkt. Ja, das wäre, glaube ich, falsch, wenn ich jetzt sage, ja, wir gucken von Spiel zu Spiel. Ja, das ist gegen Lettland und Holland wäre das vermessen, glaube ich. Und von daher, es wird ums Gruppenfinale um Spanien gehen.
Ja.
Wer mit zu 0 Punkten weitergeht oder nicht.
Ja, das finde ich gut, dass du das so siehst. Und dann, gut, in der Hauptrunde muss man ist ja völlig offen. Erst, ob wir Erster, Zweiter werden und dann die ganze Konstellation in Wien. Aber in Wien werden wir euch sehen, das ist das Wichtigste. Und die Frage müssen wir noch klären. Weißt du schon, ob du dabei bist? Wir sind jetzt Donnerstagabend und morgen wird offiziell der Kader bekannt gegeben. Ich hoffe mal, ihr wisst es schon selber, wenn es morgen
wir wissen schon,
erfährt. Und?
Du lachst. Ja, also ich bin.
Du bist
wenn
dabei.
Alles so bleibt und mein Körper gesund ist, dann bin ich wahrscheinlich bei der Europameisterschaft dabei.
Das ist ja schon mal gut. Alles andere wäre ehrlich gesagt noch auch eine krasse Überraschung gewesen.
Dankeschön.
Ich
ist ja ein Kompliment. Sagen, das nehme ich als Kompliment.
Also, mich hätte das sehr überrascht. Ich kann es zumindest so sagen. Ich äußere mich jetzt nicht weiter dazu, wie ich das sonst noch so sehe. Was natürlich echt betrüblich war, die Ausfallliste ist ja
Wahnsinn.
Auf Rückraummitte ist einfach eine Frechheit. Das kann man nicht anders sagen. Simon Ernst, die Geschichte ist die tragischste, finde ich, von allen, weil man nicht weiß, ob es überhaupt nochmal geht. Mit 3 Kreuzbandrissen. Es hat Tim Sauton erwischt, der sonst eine geile Option auf der Mitte wäre. Es hat bei Martin Strobel nicht gereicht nach dem Kreuzbandriss. Und jetzt macht Fabi Wildes Schulter auch noch zu. Was sind da so deine Gedanken als der eigentlich gerne mit den Jungs auf der Platte stehen würde und nicht stattdessen?
Boah. Schon scheiße, ganz ehrlich, das sage ich auch so. Das ist echt bitter für den deutschen Handball, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind die Konstellationen. Wir reden da alle Namen, die du genannt hast, von absoluten Top-Leuten, finde ich. Und die brechen uns alle relativ kurzfristig jetzt auch weg, muss man sagen. Gut, Tim Sauton war jetzt einer, der ist schon länger weg. Martin war fast das ganze Jahr verletzt gewesen, ist jetzt zum Glück wieder gesund und macht auch wirklich einen guten Eindruck.
Hat er schon gehofft, oder? Ich hatte das Gefühl,
ja, natürlich hat man irgendwie gehofft. Trotzdem kann ich auch seine Entscheidung völlig nachvollziehen und respektiere die auch total, muss man gleich sagen. Er kennt seinen Körper am besten. Es ist nicht die erste Verletzung, die er hat, auch wenn er nur kleine Sachen vorher hatte. Er kann diese Situation beurteilen. Er weiß, was es bedeutet, ein großes Turnier zu spielen. Und dann ist es manchmal einfach besser, auch einen Schritt zurückzumachen für jemanden, der einfach gesund ist. Für jemanden, der der Mannschaft vielleicht in dem Moment sportlich nicht das gibt, aber einfach bereit ist, körperlich länger. So ein Turnier ist auch lang. So ein Turnier ist auch einfach lang.
Und so eng getaktet. Ne?
Genau, und ja deswegen, brutal. Trotzdem bin ich da eigentlich optimistisch, dass wir da eine gute Lösung finden. Also ich kenne die Konstellation, wie sie gelöst wird und finde die sehr, sehr positiv und sehr, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich sage immer, Sport ist auch immer eine Herausforderung und auch gibt auch Möglichkeiten. Mhm. Und es kommen immer neue Rollen und neue Aufgaben und irgendjemand muss sie erfüllen. Mhm, mh. Und ich glaube, das war vor 10 Jahren so, das ist in 5 Jahren so.
Ja,
irgendwann brechen Leistungsträger weg oder sind für Momente nicht da und jemand anderes wird diese Rolle übernehmen. Mhm. Entweder jemand, der vorher schon gut war und noch mehr macht oder jemand, der ganz neu da ist und auf einmal funktioniert. Und deswegen bin ich da relativ optimistisch. Mhm.
Wir können das jetzt nicht, das ist jetzt leider, weil wir Donnerstagabend sind, das wäre jetzt nicht fair, da irgendwas aus dir rauslocken zu wollen. Was mich aber interessieren würde, ich habe heute mit Schwalbe auch da drauf gekommen. Der hat gemeint, er sieht dich auch als veritablen Spieler für Rückraummitte. Du spielst das mit Mike Patrall ja auch manchmal hier in Hannover. Er links, du über die Mitte. Ja. Für dich denkbar, den Mitteposten für mich zu nehmen?
Absolut, absolut. Also ich sehe mich da eigentlich auch auf beiden Positionen. Mhm. Trotzdem ist, glaube ich, die Planung, so wie es jetzt gedacht ist, schon eher so, dass ich für Rückraum links eingeteilt bin. Mhm. Aber da unser Anlage in der Nationalmannschaft ja häufig viele Aktionen auf Kreuz und viele große Bewegungen ist, ist es zwangsläufig auch so, es gibt ja heute in dem modernen Handball wenig Leute, die reine Mittelleute sind, muss man ja sagen.
Ja, nee, es verschwimmt echt, ne?
Also wenn man überlegt, was ist ein Nikola Karabatic zum Beispiel? Ja. Was ist der für dich?
Ja, ja, nee, eindeutig beides. Ja, kann
das
man
ist
nicht,
so, er kann beides und es gibt. Was ist denn ein Paul Drucks für dich?
Ja, ja.
Es gibt viele Alternativen, so Namen, die ich nennen könnte, finde ich, die beide Positionen gut bekleiden können. Und ich glaube, das ist einfach, dass wir es mannschaftlich wieder auffangen werden.
Ja.
Und dass es da auf jeden Fall auch die Option gibt, Fabian Böhm auf Mitte.
Ja. Ist ja also der Einzige, wo wir drüber reden, so der Einzige, der mir jetzt gerade, Julius Kühn ist wahrscheinlich unser einziger Rückraumlinker, wo ich sagen würde, den würde man jetzt eher nicht auf die Mitte stellen. Ne?
Ich würde ihn jetzt nicht als Handballstrategen bezeichnen, sagen. Also, das weiß er, glaube ich, aber auch selber. Aber das ist auch völlig okay, weil er einfach eine ganz andere Qualität mitbringt, die dafür kein anderer Rückraumlinker hat. Das muss man auch einfach sagen. Also er kommt über eine Wucht, eine Wurfqualität und auch finde ich jetzt, besonders jetzt auch nach seiner Verletzung, finde ich, was sein Entscheidungsverhalten angeht, die Situation zu wählen, wann ich es mache und wann nicht, ist er ein absoluter internationaler Topspieler für mich.
Ja,
Und kann der deutsche Handball sich freuen, so einen Spieler zu haben, dass er zurück ist.
Ich freue mich da auch brutal drauf. Ich bin auch echt froh, dass ich habe neulich mal kurz mit ihm geredet, dass sein Knie auch hält.
Ja, so absolut. Also ich finde es auch gut. Ist ja heutzutage auch nicht mehr normal, dass er vom Verein diesen Zeitraum kriegt, diese wirkliche, okay, man könnte im Mai, man könnte im April, nein. Du machst, du gibst dir den Sommer und du bist dafür dann aber voll da. Und das ist heutzutage, wir leben auch in einer Druckgesellschaft. Das muss man ja einfach immer sagen. Und du musst als Sportler heutzutage leider immer da sein. Du musst immer liefern und das ist nicht mal so, oh, ich habe mal einen kleinen Zupfer, ich mache mal 14 Tage Pause, sondern du musst halt da sein. Mhm. Und deswegen finde ich es cool, dass die MT mir diesen Zeitraum gegeben hat und man sieht es ja, dass es sich auszahlt.
Was mich abschließend zum EM-Thema noch interessieren würde, hast du einen Top-Favoriten, wo du sagst, wenn ich Geld draufsetzen würde, das wäre meine Mannschaft, wo ich denke, die wird Europameister.
Also ich muss immer sagen, Deutschland natürlich.
Sehr
aber,
gut.
Also wer die WM verfolgt hat letztes Jahr, da muss man schon sagen, dass Dänemark schon Handball einen Schritt voraus war allen Nationen.
Die waren unfassbar.
Ich weiß nicht, das ist natürlich immer relativ schwer zu beurteilen. Wir haben auch absolut ein Top-Niveau gespielt, weil wir auch in Deutschland eine WM hatten und weil wir einfach auch von dieser Euphorie getragen wurden, muss man auch sagen. Trotzdem muss man sagen, die haben eine handballerische Qualität an den Tag gelegt. Da sind auch Nationen wie Frankreich, Norwegen nicht ansatzweise rangekommen. Also wir reden nicht von knappen Resultaten. Die haben einfach Norwegen im Finale an die Wand gespielt. Ja. Das war einfach nicht, wir reden von einem Finale, wo es um alles geht und man kann Weltmeister werden und die haben die einfach mal kurz zerstört.
Ja.
Und das ist schon, wenn man überlegt, außer Morten Olsen sind die alle noch in einem ganz guten Alter.
Ja,
wer da allein im Rückraum rumläuft.
Ja, ist schon, deswegen ist es für mich schon einer der absoluten Top-Favoriten.
Ja, okay.
Auch wenn ich es ungern sage, wenn Mord bei mir im Team ist.
So, jetzt haben wir schon eine ganze Menge erfahren. Wir waren ja auch schon viel im privaten Bereich so drin, aber das wollen wir gleich noch vertiefen. Ganz kurze Pause, dann gibt es noch ein bisschen mehr von Fabian Böhm. Privat und persönlich.
Bis gleich.
So, das meiste haben wir ja eigentlich schon so ein bisschen angerissen. Du hast schon erzählt, zu Hause geht's mit der Familie, dann mal ganz weit weg vom Handball und so. Wie muss ich mir das generell vorstellen? Der Mann, der von unserem Bundestrainer den Spitznamen Krieger bekommen hat. Wie ist der dann so zu Hause? Ein ganz lieber, ruhiger Papa oder wie ist das?
Also auf jeden Fall nicht der Krieger, sagen wir es mal so. Also,
wäre auch schwierig,
wenn du deine Familie ich bin schon ein sehr, sehr ruhiger Genosse zu Hause, glaube ich. Also da bin ich schon ein anderer Typ einfach. Trotzdem bin ich immer, ja, ich bin ein sehr offener, positiver und kommunikativer Mensch. Also das bin ich auch mit meine Frau ist genauso. Mhm. Deswegen sind wir, glaube ich, auch schon so lange zusammen. Und ja, das beschreibt mich zu Hause, glaube ich, ganz gut. Da bin ich schon deutlich ruhiger.
Familie als Ausgleich hast du schon beschrieben. Wie war das für dich so, als das mit Kindern losging? Wie sehr hat das Leben nochmal verändert?
Hat alles verändert, ja. Für mich. Also es ist das, ich bin richtig stolz, für Deutschland zu spielen, aber ich bin noch stolzer, Vater zu sein. Also es gibt für mich nichts Schöneres auf der Welt, Kinder zu haben. Ich möchte gerne noch mehr Kinder haben.
Mhm. Habt ihr zwei?
Zwei Kinder. Unsere Tochter ist vor 3 Monaten geboren. Mein Sohn ist jetzt 2 Jahre alt. Mhm. Also die Erfüllung meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist das Schönste, was es gibt, wenn man nach Hause kommt, man sieht die Kinder, man weiß einfach, das hast du gemacht. Das ist einfach, das ist schon, weiß nicht, das ist schon toll. Ich wollte immer Vater sein, ich wollte immer Kinder haben, ich wollte immer viele Kinder haben. Und zum Glück habe ich eine Frau gefunden, die das genauso möchte und das ist was ganz Besonderes.
Wie viele sind so dann so geplant?
Ich hätte gern 4.
4?
4 Kinder, ja.
2 Jungs, 2 Mädels?
Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich habe mit dem ersten jetzt einen Jungen einen Haken dran gemacht. Der Junge war schon wichtig für mich, gebe ich zu. Ja. Aber das ist mir egal.
Also der Thronfolge.
Ja, quasi. So ungefähr. Also ja. Es ist ja schon schön, wenn man als Vater einen Jungen hat, mit dem man träumt ja, mit dem Sport zu machen, Sachen zu unternehmen. Das ist ja dann doch schon nochmal anders als mit einem Mädchen. Trotzdem ist es mir egal. Ich freue mich, dass meine Kinder gesund sind. Ich freue mich, dass sie wachsen und dass alles gut ist.
Ja. Erkennt man, ich weiß jetzt nicht, ob das mit 2 Jahren schon möglich ist sozusagen, aber erkennst du bei deinem Kleinen schon so ein paar Sachen von dir wieder? Also dass man auch wirklich weiß, das bin ja schon irgendwie ich
als ja, der Papa. viel. Also erstmal sieht er gefühlt wie mein kleiner Zwilling aus.
Okay.
Er sieht wirklich verdammt ähnlich aus. Und er ist auch so ein kleiner Frechdachs. Also ja, das passt auch ganz gut zu mir. Ich glaube, ich habe auch immer so einen lockeren Spruch auf den Lippen, immer ein bisschen Piesack, ein bisschen ärgern und sowas. Und er ist auch ein kleiner, er testet schon gern seine Grenzen aus und das passt dann, glaube ich, auch ganz gut zu mir.
Wie testet man denn mit 2 Jahren? Wie testet der Grenzen aus?
Was könnte ich für ein Beispiel nennen? Wir sitzen zum Beispiel am Essenstisch und auf einmal möchte er etwas nicht essen und fängt auf einmal an, seine Müslischale auf den Boden zu schmeißen. Und da denke ich mir,
nein,
das habe ich dir schon 10 Mal gesagt, das sollst du eigentlich nicht machen. Und dann kann ich auch mal sehr laut werden und das ist auch, das merkt er dann auch und dann hat er gemerkt, okay, das war eine Grenze, die habe ich jetzt überschritten. Aber das ist, glaube ich, ganz normal in dem Alter. Also er ist ein super lieber Junge, aber er ist auch ein Junge. Und das soll auch so sein. Und er soll auch machen und er soll auch Sachen herausfinden, ob er die darf oder nicht. Und da versuchen meine Frau und ich dann einen Weg vorzugehen, den wir für richtig behalten.
Sind Sie in der Halle auch schon manchmal dabei?
Ja, Kids? Also mein Sohn öfter, es ist natürlich mit den Anrufzeiten immer ein bisschen schwerer. 19 Uhr ist relativ spät, sonntags 13 Uhr ist genau die Schlafenszeit, wo für beide so ein bisschen ungünstig ist. Aber wir spielen auch öfters sonntags 16 Uhr, da kommen sie schon öfters. Meine Eltern haben Dauerkarten, da nehmen die immer die Kinder dann mit.
Ah, okay.
Und deswegen, mein Sohn möchte schon sehr, sehr gerne. Weil der will auch mal mit zum Training kommen, wenn ich meine Sporttasche zu Hause packe. Dann sieht er, dass ich die so anfange zu packen, dann geht der auf einmal weg und ich wundere mich, okay, dann steht
steht auf einmal mit seinem Kindergartenrucksack und Handballschuhen von mir und sagt so, Papa, auch, ich komme auch zum Training mit.
Ach nein.
Und das süß. ist dann schon süß. Er zieht auch ganz oft meine Handballschuhe zu Hause an und läuft mit denen rum und sagt, ich spiele jetzt auch Handball. Papa, Handball spielen.
Nee, Moment, was heißt, die zieht er an? Der kann sich ja wahrscheinlich komplett
einlegen.
Ja, das ist
dann wie so Holzklocks. Das kann man sich wirklich wie so Holzklocks dann vorstellen. Läuft er damit durch die Wohnung, aber es ist schon echt super niedlich. Und ich habe ihn auch schon öfter mal mit zum Training genommen, wenn wir, also nach dem Training kam er dann vorbei und ich habe mit ihm ein bisschen in der Halle gespielt und das ist schon, zum Glück ist es ein Linkshänder, mal gucken, ob es mal ein Handballer wird.
Oh, ah, der ist Linkshänder.
Ja, genau.
Oh, ja. Das ist, ich habe von Ole Ramel erfahren, dem wurde sein rechter, eigentlich starker Arm quasi auf den Rücken gebunden, damit er Linkshänder wird.
Ja, wirklich?
Da, ja, das hat er erzählt. Ich war auch ein bisschen geschockt, aber der wurde umgeschult. Dann hat er ja schon die halbe Miete eingefahren, wenn er Linkshänder ist.
Also sagt man ja so. Da muss man ja nicht der handballerisch Begnadetste sein, aber die sind ja heute auch schon alle relativ gut, die Linkshänder, muss man sagen.
Habe ich auch so das Gefühl. Ich bin auch Linkshänder, bei mir hat es auch zu nichts gereicht. Also so einfach kann es dann doch nicht sein. Aber denkbar, also wirst du ihn, also gut, wenn er eh schon den Anspruch hatte, wirst du ihn ja nicht davon abhalten, dann irgendwie mal.
Nee, also ich muss sagen, wenn er das möchte, dann unterstütze ich ihn. Ich werde ihn nicht in irgendeine Richtung drängen. Klar werde ich ihn bestimmt auch mal, wenn er älter ist, zum Handballtraining schicken und gucken, ob es ihm Spaß macht. Wenn es ihm Spaß macht, ist schön. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Also das ist so, wenn er gerne Gitarre spielt oder Basketball oder im Chor ist, naja, dann ich unterstütze ihn bei dem, was er gerne macht. Und ich hoffe, er findet einfach eine Sache, die ihm Freude macht. Und dabei unterstütze ich ihn dann.
Ein guter Papa.
Naja.
Das ist schön gesagt. Wenn man noch so ein bisschen auf deinen Werdegang gucken, der war ja erstmal, du hast vorhin schon mal abgerissen, es ging beim großen SCM los, es ging dann mal zu den Füchsen, dann damals, ich weiß gar nicht, hieß es damals Bayer Dormagen oder DHC Rheinland?
Damals war es noch DHC Rheinland.
Dann BHC, dann TuS Essen, das war alles so ein Jahresrhythmus, diese ganzen Stationen, außer Magdeburg am Anfang etwas länger. Und dann so die längeren waren 2013 bis 16 Balingen. Und dann eben jetzt seit 2016 Hannover. Ist so, wieso war dieses Wechselhafte am Anfang drin, dass es eigentlich überall nur ein Jahr war bei den ersten Stationen?
Ja, also ich habe mich halt früh dafür entschieden. Es gab damals auch schon Alternativen, zu gestandeneren Erstligisten zu gehen. Für mich war es aber immer wichtig, auch als junger Spieler einfach schon viel Spielzeit zu kriegen. Mhm. Und ich bin immer zu Vereinen gegangen, wo ich wusste, wenn ich einigermaßen gesund bin, dann spiele ich auf jeden Fall viel. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wenn man viel spielt, ist das einfach auch gut für die Entwicklung. Und dadurch war das von meiner Vita her, liest sich das wahrscheinlich in dem Moment ein bisschen merkwürdig. Weil ich muss auch dazu sagen, ich bin mit dem BRC abgestiegen, ich bin mit TuS abgestiegen. Mhm. Damals war der DRC Rheinland Insolvenz gewesen. Ich war ja damals bei den Füchsen Berlin unter Vertrag gewesen. Mhm. Und Bob Hanning kam zu mir. Es war für mich eigentlich gar keine Option gewesen, zu wechseln, weil ich mich in Berlin sehr wohl gefühlt habe. Ich habe damals zweite Mannschaft gespielt und habe in der ersten immer sporadisch Einsätze gekriegt. Immer nur so temporär mal dabei, immer trainierter, aber wenig. Und in der zweiten Mannschaft war ich zu gut gewesen, habe einfach, da war ich schon einen Schritt drüber, aber es hat noch nicht ganz gereicht für ganz oben. Mhm. Und da kam er zu mir, dass er gesagt hat, hey, der DRC Rheinland hat finanzielle Probleme. Sie mussten Spieler verkaufen. Ich bezahle dich weiter und du kannst da hingehen und Handball spielen.
Ach cool.
Mhm. Und da war es für mich, nachdem ich das von Bob hatte, bin ich ihm auch sehr dankbar für. Ich muss auch sagen, Bob ist wirklich, hat mir da sehr viel Sicherheit gegeben. Und ich fand es auch toll. Er wollte mich auch zurückhaben. Damals nach Berlin und er wollte mich auch gerne länger behalten. Ich habe dann aber gesagt, dass ich gerne den Schritt geben würde, einfach zu einem festen Erstligisten beim BRC, damals auch wirklich schon mit einem tollen Projekt, muss man sagen, weil wir eine wirklich gute Mannschaft hatten, wo es leider nicht gereicht hat für einen Klassenerhalt. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Es ist dann leider so gewesen, dass die Mannschaft abgestiegen ist und ich immer gesagt habe, ich spiele Handball, um in der ersten Liga zu spielen, um mich mit den Besten zu messen. Und ich bin weit weg von zu Hause. Das waren jeweils 500, 600, 450 Kilometer.
Potsdam ist dein Zuhause.
Ja, genau. Potsdam ist mein Zuhause. Und das mache ich nicht um jeden Preis. Ich muss nicht um jeden Preis Handballprofi, Handballspieler sein. Das ist eine tolle Sache und ich wollte es immer verfolgen. Und ich glaube, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe. Ich bin vielleicht in dem Moment ein Spätentwickler, ein Spätzünder gewesen, aber ich bin mit den Schritten, wie ich sie gegangen habe, trotzdem sehr zufrieden. Ja.
Füchse, muss man ja auch sagen, wenn ich nicht, die waren ja damals auch ein Champions League-Team.
Absolut,
ja, war ein Champions League-Team. Also war echt top-notch. Ja. Und da wärst du ja quasi auf halb links in Konkurrenz zu Iker Romero, oder war der da schon?
Nee, damals war gewesen Sven-Sören Kristoffersen.
Ach, Mensch.
Ja, Sven-Sören Kristoffersen und ich weiß nicht, ob du kennst, Jonathan Steenbecken. Es war damals so ein junger Schwede, es war damals so der neue Newcomer, so ein, wie es halt ist, ich war damals 19, 20, hätte ich gewusst, wie der funktioniert, hätte ich wahrscheinlich in Berlin unterschrieben. Der hat halt leider ein bisschen Probleme gehabt in Deutschland, hat nicht so gut funktioniert wie in Skandinavien.
Ah, dann wärst du zweiter Mann dann doch.
Dann wäre ich vielleicht über einen anderen Zeitraum hin, vielleicht hätte ich da eine andere Rolle gekriegt, aber es war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht absehbar. Da war mit Dago auch damals so kommuniziert, hey, du bist mein fünfter Rechtshänder. Und damals waren es halt noch 14 Leute und da war das halt von der Konstellation der Spielzeiten schon eine ganz andere Sache gewesen.
Ja.
Und da habe ich mich damals zu entschieden zu sagen, hey, nein, dann mache ich das nicht und ich entscheide mich für die Spielzeit beim BRC.
Hat der ja auch nicht geschadet, muss man sagen. Ne?
Ja.
Und dann aber mit Rheinland, heutiges Dormagen, hast du erklärt, mit den anderen Abstiegen dann, hast du dich da so ein bisschen als Seuchenvogel gefühlt?
Ja, den Ruf hatte ich lange, den habe ich wahrscheinlich bei manchen immer noch. Also ich glaube, wenn ich mit Heine rede und der über meine Vita lacht, dann sagt er immer noch, ich bin wahrscheinlich der Spieler, der am häufigsten abgestiegen ist. Aber
naja, komm, aber also jetzt inzwischen bist du ja schon in ganz ruhigen Gefilden.
Ja, das stimmt, ne? Aber ja, gut, das war auch schon schwer, muss man sagen. Das macht ja auch keinen Spaß. Also ich muss auch sagen, Abstiegskampf ist auch hart. Also das ist richtig, richtig anstrengend. Du spielst jede Woche um jeden Punkt, verlierst gefühlt aber einfach mal 70% deiner Spiele über ein ganzes Jahr. Oh, das tut richtig weh, das ist richtig hart. Du gehst jeden Montag trotzdem wieder in die Halle, willst trainieren, willst besser werden und fährst Samstag wieder hin und verlierst wieder. Und das kann schon richtig schwer sein, richtig hart sein. Das war noch in Essen damals, da hat meine Frau dann in Berlin studiert, da haben wir uns sehr, sehr wenig gesehen. Boah, es war eine schwere Zeit gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich da auch insgesamt in der Stadt irgendwie nicht so wohl gefühlt, war sportlich ein interessanter Schritt. Ich habe mich da auch entwickelt. Aber ich war dann auch froh, als das Kapitel vorbei war.
Okay, dass du wieder woanders hingehen konntest. Nächstes war ja dann der BHC, Balingen natürlich.
Genau.
Da hat's ja dann mal 3 Jahre geklappt. Lag das wirklich nur daran, da warst du ja dann noch weiter weg von zu Hause, lag's nur daran, das ist ja echt da so im Südwesten, im hinterletzten Eck sozusagen, während Potsdam ganz die andere Ecke, nordöstlich von Deutschland ist, lag das daran, dass man da einfach dann mal nicht abgestiegen ist oder warum hat es dort länger funktioniert?
Also ich muss, weil wir uns da einfach super wohlgefühlt haben. Also ich muss sagen, die 3 Jahre in Balingen waren mit die intensivsten und schönsten bis jetzt. Also muss man wirklich sagen, also es war eine richtig, richtig tolle Zeit. Das ist ein richtig toller Verein, eine tolle Halle, eine tolle Stadt, eine tolle Mentalität, die man da hat. Ich habe mich da super wohlgefühlt, einfach weil ich auch vom Typ her da sehr, sehr gut hingepasst habe, einfach so. Und dann war es sportlich einfach auch toll. Ich konnte mich in der ersten Liga richtig behaupten. Ich habe mich in einer Mannschaft, die damals beziehungsweise jetzt ja auch wieder ein gefestigter Erstligist ist, auch wenn sie immer im unteren Drittel gespielt haben, ich habe da eine ganz, ganz wichtige Rolle gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich nicht drüber nachgedacht zu wechseln. Ich wäre da gerne auch geblieben. Aber dann kam die Entwicklung, ich kam zur Nationalmannschaft, ich hatte auf einmal die Nominierung für die Weltmeisterschaft und da kommt dann natürlich sofort der Gedanke, oh Mann, welchen Schritt kann man denn noch gehen und wo könnte es denn nochmal hingehen und da war ich 25, 26 und da denkt man natürlich schon, ey, jetzt kommt die Primetime, mal gucken, was noch möglich ist.
Ja.
Und da kam dann die Möglichkeit mit Hannover und ja, es hat sich ja für sehr, sehr gut herausgestellt.
Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, es ist ja auch, ne, also Balingen war jetzt auch einmal dort. Sie sind ja zum Glück inzwischen wieder in der ersten Liga mit wahnsinnig Herzblut und intensiver Handball. Aber ich denke, da ist es ja auf Dauer auch schwer, sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen, oder? Wenn man immer gegen den Abstieg spielt. Es gibt welche, die schaffen es. Oder siehe Martin Strobel als Zweitligaspieler.
Trotzdem ist es schwer. Trotzdem ist es einfach schwer. Also es ist halt immer, es ist ja auch schwer zu beurteilen in Mannschaften, wo man häufig verliert. Ist es zum Beispiel so, was bringt es dir, wenn du 10 Tore wirfst oder 9 oder 8 und du jedes Spiel verlierst? Wertigkeiten von Toren verlieren total durch Niederlagen den Wert, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist wichtiger, du wirfst 3 Tore bei einem Sieg, anstatt 8 bei einer Niederlage.
Ja,
Ja. Und das ist einfach so, in Baling hast du halt häufig einfach Spiele verloren. Ja. Du hast nie um etwas gespielt. Das ging immer nur gegen den Klassenerhalt, das ganze Jahr über, bis zum gefühlt vorletzten Spieltag. Und dadurch war natürlich, damals war der Gedanke mit Nationalmannschaft noch nicht riesig groß gewesen. Es war immer ein Traum. Dann gab es die Möglichkeit und dann wollte ich natürlich mehr und mehr forcieren.
Und jetzt dann, jetzt dieses Jahr mit Hannover hattet ihr echt lange das totale Gegenprogramm, ne? Als der Überraschungstabellenführer schlechthin. Ja. Wie ist denn das? Ich meine, ich nehme mal an, jetzt nach den irren Jahren Platz 6, dann Platz 13 in Hannover, jetzt seid ihr wieder so auf dem Kurs, dass es nach ganz, ganz oben gehen könnte. Also logisch, sportlich wird es oben immer knapper. Es ist klar, dass es schwer ist. Für dich persönlich, wie war es jetzt? Ist das einfacher, um den ganz großen Erfolg zu spielen oder gegen den Abstieg? Wie würdest du das so einranken?
Boah, das ist schwer. Ich hatte das Thema heute Morgen mit meiner Frau. Es war ganz interessant eigentlich. Also die letzten Jahre war es schon so in Hannover dann auch gewesen, du pendelst dich dann irgendwann ein und bist dann leider im Mittelfeld im Nirgendwo, ob du dann 9. oder 11. oder 12. oder 10. Naja, das war dann so gefühlt. Das
ist nicht so spannend.
Nee. Und auf einmal fährst du jetzt zu jedem Spiel und du denkst dir so, ey, guck mal, wenn wir das gewinnen, ey, dann sind wir immer noch. Und wenn wir dann das, das ist schon verrückt. Das ist schon ein verrücktes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil ich die Konstellation so natürlich auch noch nicht kannte.
Ja.
Also, dass man wirklich am 17. Spieltag auf dem 2. Platz spielt mit 8 Minuspunkten. Also, das ist, wir haben zu Hause noch kein Spiel verloren. Krass, ich kann es gar nicht beschreiben. Also,
ihr habt überhaupt erst einen Punkt gelassen.
Ja, also, das ist schon verrückt. Also, es ist ein, und trotzdem ist es wieder Druck.
Ja.
Jetzt ist auf einmal der Druck ein ganz anderer halt. Also natürlich ist die Erwartung an uns wächst natürlich durch die Ergebnisse, ohne Frage. Aber ich glaube, der Druck, den wir uns innerhalb der Mannschaft machen, ist viel, viel mehr. Weil man ja auf einmal merkt, was möglich ist. Was schaffen wir, wenn wir unsere Leistung abliefern? Was schaffen wir? Alle haben immer gesagt, die Phase ist vorbei. Wir verlieren in Melsungen, wir verlieren in Leipzig. Ist es nicht. Ist es nicht. Wir haben in Mannheim gewonnen. Wir haben schwere Spiele zu Hause jetzt auch gegen Erlangen, finde ich, die letzten 2-3 Spiele richtig stark gespielt haben.
Wieder 3 Siege am Stück habt ihr jetzt schon mal wieder.
Und das ist schon ein Wahnsinnsgefühl und trotzdem ist es irgendwie ein toller Druck. Also wenn man sich jede Woche diese Tabelle anguckt und ich glaube, alle, die mit Handball nicht so viel an Hut haben, lesen den Verein und denken sich, ich wusste gar nicht, dass in Hannover auch Handball gibt, so ungefähr.
Ja.
Sonst alles immer nur THW und Flensburg und die Rhein-Neckar-Löwen und auf einmal steht da nur so ein kleines Hannover-Burgdorf.
Ja.
Und das ist schon ein cooles Gefühl.
Ja, ja. Immer noch mit dem schönen Namen Burgdorf hinten dran.
Ja, genau.
Was immer noch dieses Dörfliche charakterisiert.
Ja, das soll auch so sein. Also das ist so, klar spielt sich bei uns alles in Hannover ab, aber der Stammverein ist Burgdorf und unsere ganze Jugend läuft dort und das soll auch so bleiben. Das macht uns ja ein bisschen auch als Verein aus. Der Verein hat eine lange Tradition. Jetzt ist es, ich weiß gar nicht, seit wann sind es die Recken. Trotzdem ist es ein großer Teil von Hannover Handball.
Ja, ich glaube 2015, 16? Ich weiß gar nicht so um den
Dreh. In dem Dreh, glaube ich. Also, so lange ist es noch gar nicht.
Da bist seit der Zeit. Sollen wir noch einmal zu Balingen zurückspringen? Denn ihr wisst, dass es eine liebgewonnene Tradition, wann immer es möglich ist, hier nochmal Leute zu Wort kommen zu lassen, die unsere Gesprächsgäste gut kennen und Erinnerungen haben. Wir haben 2 deiner alten Kollegen. Wir fangen erstmal mit dem ersten an. Du wirst ihn sofort erkennen. Für alle anderen sage ich direkt, dass es sich um den geschätzten Kollegen Theuer handelt, Christoph Theuerkauf. Von dem haben wir uns mal ein bisschen was über dich erzählen lassen. Ihr habt in Balingen eine lustige Zeit offensichtlich zusammen verbracht.
Ja, Fabian Böhm, einer meiner längsten Wegbegleiter in meiner Karriere. Wir haben uns in Magdeburg schon kennen und lieben gelernt. Wobei lieben ironisch gemeint ist, aber das wird er wahrscheinlich wieder nicht verstehen, weil mit Ironie hat das nicht so, was aber auch eine sehr, sehr positive Eigenschaft ist. Er ist sehr offen und ehrlich und direkt und deswegen braucht er auch keine Ironie, wobei ich sagen muss, er hat sich da auch schon deutlich verbessert. Ansonsten herzensguter Typ, auf den man sich immer verlassen kann. Und obwohl er mir vor 4, 5, 6 Jahren in Baling beim Mittagessen schon erzählt hat, wenn das nicht klappt, dann höre ich einfach auf. Da jetzt Kapitän von einer TSG Hannover-Burgdorf ist, hat wohl der Plan geklappt. Und ich glaube, die Heim-WM war international auch so ein bisschen sein Durchbruch. Deswegen würde ich sagen, war die Entscheidung gut, sich nicht vom Handball zu trennen, sondern auf die Karte zu setzen, dass er sich seine Träume und Wünsche erfüllen wird. Deswegen, Schmiso, Bömi, viel Spaß weiterhin. Ich werde interessiert lauschen, was ihr beide so von euch gebt. Ciao, ciao.
Ich kenne ihn noch nicht so lange, aber gefühlt ein klassischer Teuerkauf.
Ja, das war der Klassiker, ja.
Oder? Auf was möchtest du als erstes antworten? Hat jetzt ein paar Themen
auch. Ja, gemacht. Gut, er hat angefangen, glaube ich, also damals, als ich als junger Magdeburger in die erste Mannschaft reingerutscht bin, würde ich sagen, hatten wir erstmal einen schwierigen Start miteinander. Also er war halt, in Magdeburg, muss man zu der damaligen Zeit noch sagen, war es noch ein klassisches hierarchisches Denken in den Handballsphären, okay, sagen wir es mal so. Also da gab es keine Ämterverteilung, da gab es zwei Junge, die haben alles gemacht. So, da, und das, ach, das war auch okay, das war nicht das Problem. Und ich war halt schon immer ein Typ, der das gemacht hat, was er für richtig empfunden hat. Und das eckt natürlich auch manchmal an. Und teuer war da einer, der mich des Öfteren zurechtgestutzt hat. Und ich glaube, da war unser Start im ersten Moment nicht so positiv gewesen, nicht negativ, aber wir hatten nicht den perfekten Bezug zueinander. Wir hatten, glaube ich, nicht so viel miteinander zu tun. Und als wir uns dann in Baling wieder getroffen haben, waren wir von Anfang an auf einmal dicke Buddies gewesen, muss man sagen. Wir haben
ohne dass da
irgendwas passiert wäre. Man muss sagen, es war noch mal 4-5 Jahre später. Wir hatten, glaube ich, in der Zeit, wir hatten keinen Kontakt immer, außer wenn man sich gesehen hat. Und dann kommen wir nach Balingen. Man kennt sich und auf einmal sind wir Buddies gewesen. Gefühlt jedes Mittagessen miteinander gemacht, über alles geredet, weil er ist auch ein sehr, sehr offener Typ, was ich auch sehr schätze an ihm.
Ja.
Und ich bin immer noch mit ihm in Kontakt. Also deswegen, ja, wie er schon sagt, einer der Weggefährten, die ich hoffentlich auch nach der Handballzeit noch im Kontakt bleibe.
Und du hast das vorhin schon mal angerissen, nicht um jeden Preis weit weg von der Heimat und so. Also du hättest das hinnehmen können sozusagen, was er auch angerissen hat, wenn das mit dem Handball nicht so weit gegangen wäre.
Ja. Also das sagt sich wahrscheinlich immer leichter, als es dann am Ende ist, weil ich das Glück hatte, dass meine Entwicklung zum Glück noch immer nach oben geht. Und das auch damals immer der Fall war. Aber es gab auch Konstellationen und Situationen, wie zum Beispiel nach dem Jahr in Essen, wo ich sehr, sehr lange darauf gewartet habe, obwohl ich ein sehr sportlich, finde ich, gutes Jahr hatte, dass es gute Alternativen gab, wo ich sage, ey, das mache ich und dafür lohnt sich's. Weil ich muss immer sagen, man verzichtet als Sportler auf vieles. Man kriegt natürlich auch sehr, sehr viel. Man darf vor super vielen Menschen Handball spielen, das, was einem Spaß macht. Ja. Aber man opfert auch viel.
Ja.
Und das ist das, was die Leute oft nicht sehen. Und ich habe immer so zu mir gesagt, wenn ich irgendwann merke, ich mache es nur noch deswegen, dass ich Geld habe, damit ich mehr verdiene, als man, wenn man arbeitet, geht, etc., dann möchte ich es nicht mehr machen. Dann möchte ich es einfach nicht mehr machen, weil es mir nicht mehr
verdient, als man arbeitet.
Als normal Berufstätiger. Normal Berufstätiger wird ja nicht das verdienen, was ein Handballer verdient. Das ist ja einfach Fakt. Wir verdienen nicht das, was Fußballer verdienen, verdienen aber mehr als normal Berufstätiger.
Genau. Ja. Ihr habt eine begrenzte Zeit, ihr habt ein außergewöhnliches Talent.
Wir können uns davon Sachen finanzieren, zur Seite legen, etc., aber wir können nicht unser Leben davon finanzieren. Ja. Und für mich war das trotzdem immer, das Geld war für mich immer nie so ein Faktor. Für mich war es immer so gewesen, ich muss sehen, dass es mit meiner sportlichen Entwicklung vorangeht. Ich muss merken, da ist noch was in mir drin, um besser zu werden. Und hätte ich dieses Gefühl irgendwann nicht mehr gehabt, hätte ich gesagt, das ist es für mich nicht mehr wert.
Was planst du denn dann jetzt noch mit Hannover? Für dich auch oder auch mit der Nationalmannschaft für dich persönlich, wo willst du noch hin?
Am liebsten will ich dieses Jahr einen Pokal gewinnen und Europameister werden. Also das ist ganz ehrlich, das ist das Einzige, was ich in meiner Karriere noch nicht geschafft habe. Ich würde gerne mal meine Karriere beenden mit irgendeinem Pokal, irgendeiner Medaille, vielleicht nochmal in der Champions League zu spielen, keine Ahnung was. Das wäre schon was ganz, ganz Besonderes. Also, weil ich glaube, viele Träume konnte ich mir schon erfüllen, auch mit Länderspielen und mit Großturnieren. Aber leider hatte ich noch nicht das Glück, eine Medaille zu haben oder einen Pokal in der Hand zu haben.
Ja, ja. Und für dich persönlich, gibt es auch noch sowas, wo du sagst, ich möchte mich spielerisch noch?
Das ja, in vielen Bereichen.
Und das okay, ist, da bist du auch mit 30 Jahren
ja, sagst voll, du immer noch voll. Da. Also das ist wirklich, ich merke ja, dass deswegen war es für mich auch richtig cool, die WM nochmal zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja auch ein paar Jahre bei der Nationalmannschaft raus war und auf einmal bin ich so bei der WM dabei. Auf der einen Seite habe ich gemerkt, ey, du kannst da voll mithalten. Aber du merkst auch, boah, in dem Bereich musst du schon noch was machen. Also so im Zweikampfstärke kann man immer noch eine Schippe draufpacken, in wo Variabilität im richtigen Moment einzusetzen, wann benutzt man besondere Techniken. Das hat mich so angefixt, diese Weltmeisterschaft, um nochmal besser zu werden. Das fand ich richtig cool. Also das hätte ich gar nicht gedacht, auch wenn ich 30 bin.
Ja.
Hoffe ich, dass ich noch besser werde.
Ja. Ja, wobei stimmt, das ist ja das Geheimnis von den Größten, ne? Dass die in jedem, also
wie ein guter Wein.
Ja, genau. Es wird auch im hohen Alter, in Anführungszeichen, hohen Alter immer noch besser. Ich bin ganz schockiert, dass du dem Teuer nicht mal erstmal eine mitgegeben hast hierfür.
Warum?
Du hast doch gehört, was er da gesagt hat.
Ja.
TSG Hannover.
Ah ja, das habe ich schon gehört. Ja, also das meinst du. Das klang wie ein fröhlicher Versprecher. Meinst du, das war bewusst von ihm?
Nee, er hat da nochmal nachgelegt dazu.
Ja, ich weiß. Es ist natürlich die TSV und nicht die TSG, aber zwischen Kita und Morgenstraining ist das alles
hab ich schon gedacht.
Ein bisschen unkonzentriert und der Müdigkeit eines jungen Vaters geschuldet. Die Hannover-Fans werden es mir hoffentlich verzeihen.
Fand ich mega, ey, dass er das nochmal hinterher schiebt.
Aber ja, dann war es ihm ja bewusst, dann hat er es ja gemerkt, auf jeden Fall, dem Versprecher wahrscheinlich.
Ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass er darauf hat es angehört oder er wurde darauf hingewiesen.
Ja, wahrscheinlich.
Von unseren Redakteuren, da bei Hannover hast du was verschwitzt. Und bevor man es dann ganz nochmal macht, es wird beim zweiten Mal nie so gut wie beim ersten Mal, hat das wahrscheinlich nochmal korrigiert. Ich finde, wie viel seid ihr noch in Kontakt?
Eigentlich alle zwei Wochen mindestens ein Telefonat oder
ach,
so.
Ach cool.
Das ist schon häufig. Wir treffen uns auch häufig. Ist ja Lemgo Hannover. Ist ja zum Glück nicht ganz so weit. Er kommt öfters mal vorbei.
Er ist so anderthalb Stunden.
Eine Stunde, oder anderthalb ist das so, ja. Er ist ja auch Vater.
Ja, das nehme ich. Ich weiß auch, ich habe das erste Spiel kommentiert, nachdem er Vater geworden ist.
Da war doch, hat er auch super gespielt. War das nicht so?
Ja.
Da hat er richtig stark gespielt, oder?
Es war echt, das kann man gar nicht so, aber da habe ich das erste Mal so richtig ins Gesicht geklatscht bekommen, was so eine Vaterschaft an Emotionen freisetzt. Weil das war, also Handball kann krass emotional sein, aber diesem Mensch, das hat jeder in der ganzen Halle gesehen, dass da irgendwas los ist.
Ja. Das fand ich echt krass. Und Teuer ist dann natürlich auch ein, also wenn ich über mich sage, ich bin emotional, dann würde er das ihn nicht ansatzweise beschreiben wahrscheinlich, was er handballerisch an Emotionen, Bereitschaft für die Mannschaft, sich zu pushen, alles zu geben. Ich glaube, es gibt ja kaum einen, der ein Tor so feiert wie er in der Bundesliga. So, weißt du, so, das ist schon, aber es zeichnet ihn aus. Er reißt Mannschaften mit damit. Er ist ein Wahnsinnsspieler, der immer noch auf einem absoluten Top-Niveau spielt. Also das ist schon Wahnsinn, muss man sagen.
Und er hat ja auch so ein bisschen einen irren Karriereweg, ne? Das war jetzt auch nicht irgendwie ein bisschen, das ist nie wirklich vergleichbar, aber ähnlich wie bei dir jetzt nicht unbedingt immer geradlinig, sondern gab es auch viele so Schlenker, ne?
Ja. Ist halt ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, Teuer hat früh den Stempel bekommen in jungen Jahren. Zur SCM-Zeit hat er angefangen, auch Verteidigung zu spielen. Mhm. Und hat das auch im Innenblock sehr, sehr stark gemacht. Ich kann mich daran noch sehr, sehr gut erinnern. Mhm. Und irgendwann fing das dann mal an, Teuer spielt man nur Angriff. Und dann war er auf einmal ein Angriffsspieler.
Mhm. Ist er ja bis heute.
Genau. Ne? Und das hat er, und ich glaube, er wäre noch zu viel, viel mehr in der Stande gewesen. Mhm. Weil ich glaube, er hat die körperliche Voraussetzung, auch in der Verteidigung zu spielen. Mhm. Aber irgendwann, wenn du über Jahre hin halt einfach keine Verteidigung mehr spielst, ist es einfach dann auch schwer. Und Spieler kriegen schnell Stempel.
Ja, ja.
Und ob die dann manchmal zurecht sind oder nicht, spielt keine Rolle. Und ich fand das immer sehr, sehr schade, weil ich finde, rein vom Angriffsverhalten und Bereitschaft, auch Verteidigung zu spielen, war er für mich über die letzten Jahre einer der besten deutschen Kreisläufer, rein vom Angriff her. Mhm. Mhm. Das muss man sagen. Also das Kreisläuferspiel hat sich natürlich jetzt die letzten Jahre schon ein bisschen verändert und in eine andere Richtung entwickelt. Mhm. Aber so ein Raumgefühl, so eine Situation zu lesen etc., das macht das schon richtig, richtig stark. Ja.
Haben die, wundere ich mich eh, weil wie kommt man denn auf die Idee? Da ist doch jeder heilfroh, wenn er einen Kreis hat, der einfach hoch und runter laufen kann. Wenn man den wechseln muss, ist doch eigentlich immer hart gesagt ein Problem, ne?
Ich glaube, das fing damals an in Magdeburg, weil jemand im Angriff nicht mehr spielen konnte, Sigfús Sigurðsson, und konnte nur noch verteidigen.
Ach, dann brauchten sie, okay.
Und so war dann die Paarung, hat sich dann quasi so ein bisschen verändert, quasi, dass er Teuer sich auf den Angriff konzentriert hat und Sigfús Sigurðsson halt natürlich, keine Ahnung, 2 Meter und 100 gefühlte 50 Kilo halt ein starker Verteidiger war. Und ja, damals waren ja die 6-0-Reihen eigentlich sehr, sehr defensiv, viel mit Block etc. Hat dann natürlich eine bessere Arbeit wahrscheinlich gemacht. Und dadurch hat sich das, glaube ich, in diese Richtung entwickelt.
Ja, okay. Okay, also es war quasi keine freiwillige Entscheidung, sondern so ein bisschen der Konstellation geschuldet. Ne? Weil das macht ja eigentlich keinen Sinn, einen Kreisläufer dazu kastrieren, hart
gesagt. Ja, genau.
Wir haben noch einen anderen Kollegen, der, das ist so euer Dreiergespann.
Ja, genau.
Aus der Zeit, der Kollege König. Auch da können wir mal rein.
Ja, Böhmi, Fabian Böhm. Ich hatte die große Ehre, mit ihm in Balingen ein paar Jahre spielen zu dürfen. Und habe ihn dadurch natürlich auch besser kennengelernt. Er ist, ich kann sagen, ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden und bin auch froh, das sagen zu können. Und bin ihm auch da sehr dankbar für. Und ja, hatte in Balingen gleichzeitig das Vergnügen, noch mit dem Teuer zu spielen, der ebenfalls 1-2 Sätze zum Böhmi verloren hat. Wir drei haben ein sehr, sehr gutes und enges Verhältnis, das wir auch heute noch pflegen. Mit unserer WhatsApp-Gruppe Tick, Trick und Track, die in der Balinger Zeit entstanden ist. Vor allem aus Gründen unseres mittaglichen Hungers, den wir dann gemeinsam gestillt haben. Wobei ich sagen muss, dass die beiden natürlich in unserem Stammlokal des All-You-Can-Eat Angebot natürlich bis ins Maximale ausgereizt haben. Und ich meines Wissens nach sagen kann, dass es heute dieses Angebot so nicht mehr gibt. Würde ich schwer behaupten, dass das an Böhmi und Teuer liegt. Aber ja, ich denke, wenn sie das so weitergeführt hätten mit den beiden, wäre das Lokal irgendwann mal bankrott gegangen. Von dem her ist das schon richtig so. Nee, zum Böhmi, ich könnte jetzt Stunden erzählen. Er ist ein Freund, den ich nicht missen will, und bin froh, ihn an meiner Seite zu haben und mich auch wöchentlich mit ihm austauschen zu können. Von dem her, Böhmi, weiterhin viel Spaß beim Podcast. Erzähl einen Schweif aus deinem Leben, und ja, dann wünsche ich euch, dir viel Spaß, nur das Beste, und haut rein.
Du und der Teuerkauf, ihr habt also mal ein Lokal zugrunde gerichtet, ist das so? Zugrunde gegessen.
Naja, gut, es gab doch schon so ein Lokal in Balingen. Ich würde mal sagen, die hatten sehr, sehr kleine Portionen.
Das
da gab es schon eine zweite, dritte Runde zum Mittagstisch, das muss man schon sagen. Also, das war so auch ein Fan vom HBW, der hatte dann Lokal und da waren wir öfters essen gewesen. Da gab es halt immer so Mittagstisch etc. Und das war dann halt ein Mittags All You Can Eat. Und da waren Christoph und ich hatten immer sehr, sehr gesunden Appetit, nennen wir es mal so. Und
ich kann mir das so gut vorstellen.
Da war dann schon so nach dem zweiten Teller Teuer, wollen wir uns den dritten noch teilen? Ja, okay. Und dann haben wir noch einen bestellt und ach, das war schon, da hatten wir schon gute Essen da.
Und den Laden gibt es wirklich nicht mehr?
Den gibt es noch. Er meinte, den würde es nicht mehr geben, wenn wir noch beide da wären.
Ach so, Mache, siehste. Gott, gut, wie gut ich zuhöre. Ich habe es mir extra vorhin schon mal angehört, aber alles verpasst. Und wie kommt es zu, war das einfach nur, weil ihr zu dritt wart oder wieso diese
die Dreierkonstellation, weil wir eigentlich die drei waren, die jeden Tag Mittagessen waren. Wir waren eigentlich jeden Tag irgendwo, und wenn jetzt nicht gerade innerhalb der Mannschaft irgendwas kommuniziert wurde, dann haben wir kurz, ey, wo bist du gerade? Ich bin da und da. Dadurch, dass die Wege in Balingen ja wirklich gefühlt fußläufig sind.
Ja, alles sehr überschaubar.
War das mit dieser WhatsApp-Gruppe, da ist das entstanden, und Tick, Trick und Track hat dann gut gepasst einfach.
Einfach nur, weil ihr zu dritt wart.
Ja, genau, das war die Geschichte eigentlich.
Ihr habt keine Verbindung nach Entenhausen.
Oder nein, so. Aber nicht.
ja, da finde ich immer geil, was man von Ex-Kollegen halt so für Einblicke.
Absolut, das freut mich auch total, muss ich sagen.
Ja.
mal von denen zu hören, was. Und sie nehmen ja offensichtlich noch teil so an deinem Weg und ihr seid ja eh
Ich nehme auch teil an deren Weg, muss man sagen. Also ich freue mich auch, dass Felix jetzt eine Möglichkeit gefunden hat, sich beruflich zu verwirklichen, da er leider handballerisch aufhören musste aufgrund von einer schweren Verletzung. Hat jetzt aber eine tolle Möglichkeit der Geschäftsstelle bei SG BBM Bietigheim gefunden im Männerbereich. Ja, okay. Das freut mich riesig für ihn. Es scheint ihm laut Erzählungen sehr, sehr Spaß zu machen. ich glaube, er ist jetzt voll im Berufsleben drin. Und es macht ihm aber tierisch Spaß. Von daher freut mich das riesig schön.
Und jetzt ist ein Bietigheimer Lokal in Gefahr, was All You Can Eat anbietet.
Er ist jetzt, glaube ich, nicht der Vielfraß.
Das waren wirklich also so, nur ihr zwei.
Das waren schon teuer und ich, muss man sagen.
Okay, also. Okay, er kann sich da echt rausnehmen. Hat er ja auch so gemacht in der Sprachnachricht. Wenn man noch mal so ein bisschen über das, wir haben das große Ganze ja eigentlich schon viel besprochen, aber du hast mal spannendes Zitat gesagt. Ich bin schon froh, wenn der Abschnitt Handball in meinem Leben irgendwann vorbei ist und freue mich auf klarere Strukturen in meinem Privatleben. Es ist doch was Tolles, Sonnabend und Sonntag mal frei zu haben. Ist ja eben schon angeklungen. Das finde ich schon erstaunlich. Ich habe bei vielen Sportlern eher so das Gefühl, da herrscht eine Sorge vor dem Ende der Karriere.
Ich habe da eine große Vorfreude auch. Ja. Also, wie ich schon gesagt habe, also mir macht das tierisch Spaß und ich mache das auch gerne, sonst würde ich es nicht machen.
Ja.
Aber ich freue mich trotzdem auf die Zeit, wenn dieses Kapitel Sport irgendwann mal vorbei ist, weil ich glaube, es ist auch total spannend, im Berufsleben zu sein. Ich bin in einer großen Baufamilie groß geworden. Meine Eltern haben ein eigenes Bauunternehmen. Mhm. Ich studiere nebenbei noch Immobilienmanagement und ich muss sagen, ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, da später auch zu arbeiten.
Ja,
also,
ja.
Und deswegen freue ich mich auch auf diese Zeit. Ich weiß, dass die Zeit hart wird. Ich weiß, dass die Zeit eine Riesenumstellung wird. Ich weiß, dass ich Handball missen werde. Ich weiß, dass ich die freien Stunden am Tag missen werde. Aber trotzdem freue ich mich darauf. Ich freue mich auch auf die klaren Strukturen, dass ich vielleicht auch einen Beruf finden kann, wo ich mir Stunden auch mal selber legen kann und sagen kann, hey, freitags bis um 12 und dafür montags bis um 8 und keine Ahnung was so ein bisschen, dass man es in gewisser Weise ein bisschen selbst in der Hand hat. Weil man ist ja einfach als Handballer auch schon ein bisschen fremdgesteuert. Das ist einfach so, die Trainingszeiten kriegst du vorgegeben, du fährst zu den Spielen, wie es ist, du kannst eigentlich, hast ja nichts selbst in der Hand, du kriegst den Urlaub vorgegeben, wann du Urlaub machen kannst und ich freue mich einfach darauf, dass ich irgendwann mal selber entscheiden kann, was ich gerne mache in meinem Leben.
Ja, ja, verstehe ich gut. Und vielleicht auch so ein bisschen, ist man vielleicht auch ein bisschen erleichtert, wenn man vom Körperlichen nicht mehr so abhängig ist, weil jetzt, also ich sag mal, keine Ahnung, wenn du dir jetzt den Fuß brichst, was wir nicht hoffen, dass das jemals passiert, aber das ist einfach eine riesen Scheißsituation dann, während wenn du in einem normalen Beruf, klar, musst du dann erstmal auch ein bisschen kürzer treten, aber kannst ja relativ schnell normal weiterarbeiten.
Mache ich mir nicht so viel Gedanken drüber, muss ich sagen, weil es im Sport einfach dazugehört. Also ich hatte jetzt auch schon ein paar Verletzungen, die schwer waren, die mich auch viele Monate gekostet haben. Aber das ist ja auch der Weg, den ich mir ausgesucht habe. Der Sport wird immer schneller, der Sport wird immer härter und da gehören Verletzungen einfach dazu. Ich hoffe, dass es so wenig wie möglich sind bei mir. Und wenn sie passieren, dann passieren sie. Ich versuche das Bestmögliche, was Regeneration, Ernährung etc. zu tun. Und wenn es passiert, für manche Sachen hat man keinen Einfluss und das gehört einfach dazu. Von daher, das ist kein Punkt, der mich eigentlich so, klar freue ich mich, wenn ich nicht jeden Tag mit Muskelkater mal aufstehen muss und nicht nach einem Spiel nicht erst um 4 Uhr nachts einschlafe und morgens trotzdem um 7 Uhr aufstehe, weil mein Sohn mich weckt, weil das irgendwann mal weg ist, aber das ist eigentlich kein Punkt, der mich jetzt so belastet.
Ja, hast eben schon angerissen, also die berufliche Heimat könnte sehr gut im Bauunternehmen der Familie dann mal liegen. Ich weiß jetzt nicht, von wann das Zitat ist, aber du hast schon mal gesagt, ich habe in Hannover Vertrag bis 2020 und dann möchte ich mit meiner Familie auf jeden Fall nach Potsdam zurück. Das ist der Plan.
Das hat ja nicht funktioniert. Nein, also das ist witzig, dass dieses Zitat soll ja während der WM entstanden sein. Das ist eigentlich witzig. Ich muss mal rausfinden, wer das geschrieben hat, weil das sind zwei Fragen gewesen, die zu einer Antwort gemacht wurden.
Okay.
Die Frage war nämlich, wie lange geht denn noch dein Vertrag bis 2020 und was möchtest du gern mal nach deiner Handballkarriere machen? Ach so. Und daraus wurde die Antwort, ich gehe 2020 nach Potsdam. Und seitdem werde ich gefühlt, immer wenn ich irgendwelche Interviews etc. gehst du 20 jetzt nach Potsdam? Und ich sag, nein, ich möchte gerne noch weiter Handball spielen. In Potsdam kann ich das leider nicht. Ja. Da spiele ich nur in der dritten Liga und das möchte ich nicht.
Ja, ja, ja.
Und also, ich sage immer, Stand jetzt ist es so, dass meine Frau, wir mit der Familie gerne nach Potsdam zurückgehen würden. Mhm. Wir haben jetzt aber noch 2 Jahre weiter einen Vertrag in Hannover und mal gucken, was passiert.
Ja, okay. Ja, aber ist doch gut, dass wir jetzt vor hier einem Millionenpublikum diesen Irrtum endlich das mal geklärt haben,
oder? Endlich.
Ich denke, jetzt endlich bin ich dann auch der letzte Trottel, der diese Frage gestellt hat. Ach, guck mal. Sven Sören Christoffersen, der Chef himself, betritt mal kurz den Raum. Möchtest du noch ein paar Worte an uns richten? Wir sind schon kurz vor dem Ende. Oh, ja, es ist inzwischen 0.39 Uhr, du liebe Güte. Wir müssen schnell zur Rubrik 3, damit ich Fabian Böhm dann endlich auch mal in die wohlverdiente Nachtruhe entlassen kann. Ihr wisst ja, Rubrik 3, die heißt genauso wie der Podcast Hand aufs Herz, sind 7 kurze Entweder-Oder-Fragen, 7 passend zum Handball. DHB-Pokalsieger 2020 oder ab Sommer 2020 Champions League spielen? Was wäre größer?
Puh, das ist ja DHB-Pokalsieger.
Mhm. Weil Edelmetall in der Hand.
Das ist was Sicheres.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein Pokal. Das ist, boah, das kann mir keiner mehr nehmen. In der Champions League, ERF habe ich jetzt auch gespielt. Fragt mich später keiner nach. Champions League habe ich gespielt und nicht gewonnen. Fragt mich keiner nach.
Okay.
Pokal habe ich.
Verdammt, ich habe die Frage nämlich App geändert, weil die andere fand ich zu einfach. Ursprünglich hieß diese Frage mal Pokalsieger oder Deutscher Meister 2020.
Das wäre was anderes gewesen. Hätte ich daraus aussuchen, würde ich Deutscher Meister sagen.
Oder sofort. Ich denk, das ist ja einfach, ne?
Oder das ist sofort.
Pokal ist cool.
Ich würde immer Deutscher Meister werden. Ja.
Das ist über einen längeren Zeitraum. Ne?
34 so Spieltage, Wahnsinn.
Das klarere Ding. Wenn du dir deinen Mittelmann neben dir wählen darfst, Morten Olsen oder Martin Strobel?
Ja gut, das ist schwer. Schwere Frage. Ich hatte mit beiden wirklich tolle Spiele oder habe. Ich hoffe, ich habe mit Martin noch ein paar Spiele.
Mhm.
Das ist ja eine gemeine Frage.
Ja, dafür sind wir bekannt.
Ja gut. Ich muss einfach sagen, so wie er mich weiterentwickelt hat und mich auch besser gemacht hat, muss ich sagen, Morten Olsen.
Mhm.
Es ist schon noch mal eine andere Qualität. Mit Martin hatte ich aber, er hat mich auch wirklich, muss ich sagen, damals kam er als gestandener Bundesliga- und Nationalspieler auch nach Balingen. Wir kamen zusammen damals zurück.
Mhm.
Er kam zurück, ich kam neu hin.
Und er aus Lemgo, ja.
Er kam aus Lemgo, genau, ja. Und er hat mir mega geholfen zu der Zeit. Er hat mir auch super viel Sicherheit im System gegeben. Und dann kam aber der Schritt nochmal zu Morten. Das ist schon einfach eine andere Art vom Handball. Das ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wie der spanische, ist auch der skandinavische im Vergleich ganz, ganz anders. Deswegen würde ich mich, wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich mich für Morten entscheiden.
Ist ein bisschen Wehmut eigentlich dabei, dass er jetzt nach der Saison geht, jetzt wo er so unfassbar nochmal abliefert?
Ja, das ist es ja immer. Er ist ja schon seit Jahren jetzt auch ein fester Bestandteil. Ich kenne ihn ja auch persönlich jetzt schon lange. Ich kenne seine Beweggründe. Ich kann das auch völlig nachvollziehen. Und boah, natürlich ist es schade, aber ja, das ist ein Geschäft. So ist der Sport einfach. Das ist sehr, sehr schade, dass er zurückgeht. Ich glaube, weil er einfach auch noch viele Jahre in sich drin hat, obwohl er 35 ist. Aber er hat sich dazu entschieden und das ist auch okay so.
Glaubst du, es gibt diesen Spalt in der Tür noch, dass er doch bleibt?
Das würde ich gerne wissen. Ich weiß nicht, ob es den gibt. Also es wäre eine coole Option, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, er merkt auch selber und ich glaube, man hat Morten Olsen, ich weiß nicht, ich glaube, es ist sein 7. Jahr insgesamt in Hannover oder 6, ich weiß es nicht.
Oh ja, kann das sein, so 10 bis 13 und dann ab?
Jetzt,
ich kann es ja auch nicht genau sagen.
Ich glaube 7, ich glaube 6 oder 7 sind es, egal. Mhm. Ich glaube, in keinem Jahr vorher hat er sich aufs Logo geklopft, hat sich über Tore so für die Mannschaft und alles so gefreut wie dieses Jahr. Und das beschreibt, glaube ich, auch unsere Mannschaft gut. Er ist, glaube ich, auch eine starke Symbolik für diesen Erfolg, den wir dieses Jahr haben. Und nicht aufgrund seiner sportlichen Leistung, sondern so, wie er charakterlich auftritt.
Ist ja dann auch die Frage, ob das vielleicht auch nur so geht, weil man eben schon weiß, dass es
das weiß man nicht.
Absolut.
Ne?
Ja. Lieber Baustelle oder Büro?
Lieber Baustelle.
Echt?
Echt? Du willst ganz nah dran sein?
Ja, so Bauleiter, so direkte Betreuung und sowas ist schon was Cooles. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der klassische Handwerker, da würde ich mich eher nicht so sehen, aber schon so Betreuung dran. Direkt dran, ja. Büro wäre jetzt nicht so meins.
Ja, ein anpackender Mann, genau. So kennen wir dich ja. Fabian Böhm oder Julius Kühn? Wen stellen wir auf halb links?
Mal den einen, mal den anderen. Ich denke, es ist auch immer sehr, sehr gegnerabhängig. Mhm. Julius hat zum Beispiel eine ganz, ganz andere Qualität, als ich sie habe. Und deswegen finde ich, ist die Konstellation, die wir beide zusammen auf der Position haben, einfach auch sehr, sehr gut. Mhm. Er kommt viel über den Schuss, viel über seine Stärke, seine Kraft. Mhm. Ich mache es vielleicht mehr mit Gewieftheit, 1-1 Stärke, Wurfvariationen, andere Komponenten, die ich ins Spiel so einbringe. Von daher, wir fangen mit Julius an und Fabian ergänzt es dann perfekt.
Okay, das ist doch mal ein Wort. Ja, da freuen wir uns drauf. Nachdem das bei der Heim-WM leider nicht so klappen konnte, freuen wir uns umso mehr drauf, wenn das dann jetzt dann im Januar so passiert. Wer ist denn der bessere Boss? Benjamin Chaton oder Sven-Sören Christophersen?
Was ist denn das für eine Frage?
Ja, die ist gemein.
Die soll ich... Ja, also kann man schwer miteinander vergleichen. Ich glaube, das wäre auch, ich glaube, das nimmt mir keiner von beiden übel, wenn ich sage Benny, mhm. weil ich glaube, wie viele Jahre hat der in dem Geschäft schon gearbeitet? Mhm. Smöre macht es jetzt seit 1,5 Jahren und dafür macht das gut. Mhm. Dass sowas in dieser Position, er hat aufgehört, hatte eigentlich noch ein Jahr Vertrag, auf einmal ergibt sich diese Möglichkeit und er ist schwupps sportlicher Leiter. Ja, dass du da erstmal mit deinen Aufgaben wächst, ist, glaube ich, ganz, ganz normal. Und Benny war seit der ersten Stunde gefühlt bei Hannover, hat vorher schon in Barling, hat vorher schon in Lemgo. Der hat schon so viel Erfahrung in dem Bereich gehabt und kannte natürlich die Abläufe und Strukturen. Und deswegen muss ich sagen, Stand jetzt, wenn du mich fragst, war es Benjamin Chaton.
Ich finde das geil. Das zieht sich durch den ganzen Podcast, dass du auf solche Dinge einfach ehrlich antwortest. Und ich denke auch wenn er dein jetziger Chef ist, der Smöre wird das, glaube ich, hundertprozentig verstehen,
absolut.
Was du ja gerade ausgeführt hast. Sekt oder Selters? Was schafft Deutschland bei der EM?
Tja, ich denke Sekt. Also es wird auf jeden Fall, ich denke die Gruppenkonstellation, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist eine sehr gute für uns. Das bedeutet natürlich erstmal noch nichts, muss man auch ehrlich sein. Auch die Konstellation, auf welche Mannschaften wir in der Hauptrunde wahrscheinlich treffen, gibt gute Möglichkeiten, um aufs Halbfinale zu kommen. Und ja gut, jeder weiß, Großturnier, Halbfinale, alles ist möglich. Mhm. Und das muss unser Ziel sein. Ich finde, das ist unser Anspruch aus Deutschland, auch wenn wir gerade eine Verletzungsmisere ein bisschen haben, muss man ganz ehrlich sein, haben wir trotzdem genug Qualität, das zu erreichen.
Auch da wieder, klare Aussage. Haben wir ja vorhin schon mal besprochen und angerissen. Die allerletzte, Tick, Trick oder Track, wer bist du eigentlich?
Das war ganz ehrlich, gute Frage, keine Ahnung. Ich bin, keine Ahnung, Trick.
Okay, gut, dann müssen wir noch mit den anderen beiden klären, wer dann eigentlich Tick und Track sind. Die bleiben ja dann noch übrig. Trick hast du jetzt gesagt.
Ja, ne? Genau.
Gut, muss ich mir merken und die anderen beiden dann mal fragen. Ja, und dann bleibt nur noch kurz die Frage, wen du uns als Gast eigentlich empfiehlst. Wen sollten wir hier mal einladen?
Und aus unserer Mannschaft oder allgemein?
Generell, du darfst ja wirklich jeden, müsste noch nicht mal aus dem Handballumfeld sein, was natürlich Sinn macht, aber wenn du sagst, mit dem, der würde in diesen Podcast reinpassen, der hat was zu erzählen, der erzählt gut und gerne.
Ich bin irgendwie, wen ich immer mal kennenlernen wollte, ich glaube, den hattest du auch noch nicht, ist Michael Appelgren. Mhm.
Torwart von
den Rhein-Neckar Löwen. Ich finde den irgendwie mega cool. Ich weiß nicht wieso. Also es ist natürlich auch durch seinen freaky Instagram-Channel, die er manchmal so ist. Ich glaube, das wäre ein cooler Gast für dich. Ja. Ich habe das Gefühl, der ist ein ehrlicher, positiver, lustiger Mensch. Und ich würde ihn selber gerne auch mal kennenlernen. Von daher, ich glaube, das wäre ein cooler Gast. Ja.
Ich finde ihn auch wahnsinnig sympathisch. Freue mich irgendwie jedes Mal, wenn ich dem.
Ja, genau. So. Ich habe noch nicht mal mit ihm geredet und finde ihn sympathisch. Also ich weiß auch nicht.
Aber ihr habt doch inzwischen so oft gegeneinander gespielt.
Ja, aber das sind ja dann immer, du weißt, wie es ist. Das sind Floskeln. Hey, wie ist bei dir? Viel Erfolg weiterhin. Ja. Man kommt, mit manchen hat man mehr Kontakt, auch wenn man sie nicht kennt. Und mit ihm hatte ich es halt einfach noch nicht. Ja. Obwohl ich finde, dass er ein cooler Typ ist.
Spannend.
Vielleicht hört er ja hier zu, ich weiß nicht, und kriegt das mit und geht dann mal auf dich zu. Und jetzt musst du uns nur noch verraten, ich hoffe, du hast ein, zwei Lieder im Kopf. Unser neues Format, die Kabinenbeats bei Hand aufs Harz. Gibt es so ein, zwei Lieder, wo du sagst, die müssen vorm Spiel, nach dem Spiel zum Aufputschen oder zum nachher feiern oder auch, wenn es nicht geklappt hat, zum wieder aufmuntern, die müssen in der Kabine laufen? Hast du da zwar ein paar Lieder für uns im Kopf?
Boah. Brauchst du was brauchst du exakte Namen oder?
Ja, zumindest so, dass wir es rausfinden können und in unsere Spotify-Playlist. Also wenn du jetzt sagst, die heißt irgendwas mit A und das Lied geht mit B los, ist
schwierig. Ja, das ist wenig, okay, alles klar. Warte, ich habe auf jeden Fall ein Lied.
Ja.
Na, das kann ich ja nicht mehr aussprechen. Das ist so ein spanischer Song, deswegen. Den hören wir bei uns, kommt viel spanische Musik.
Aber dann sag doch mal, wie schreibt man das?
Das werden wir doch. Ne revions pas.
Ist Französisch so?
Also, ne revient pas. Von Gradour es l'enfoir. Ne revient pas.
Okay, das müssen wir nochmal suchen. Und du hielst das für Spanisch, obwohl es Französisch.
Ja, das ist ein gutes Lied. Das mag ich, mag ich, mag ich. Und Böse Onkels finde ich immer gut vorm Spiel.
Okay.
Hast du da ein bisschen was Rockiges ist?
Gibt's da?
Auf gute Freunde.
Okay.
Finde ich gutes Lied.
Okay, das fetzt wahrscheinlich, oder? Ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber das knallt wahrscheinlich rein.
Ja.
Ne? Ist bei den Onkels eigentlich immer so. So, jetzt sage ich nochmal tausend Dank. Das hat jetzt perfekt gepasst. Es ist jetzt, glaube ich, doch dann wahrscheinlich die längste oder zweitlängste Folge aller Zeiten.
Ja, schönen Dank. Ja, und ich habe mich vorher noch...
jetzt merkst du mal, wie das ist. Ne? Wenn jemand so erzählt wie du und einen mal echt so mitnimmt, ich kann mir das nicht antun, dann zu sagen, ja, nee, jetzt müssen wir Schluss machen, damit das Ding nur eine Stunde lang ist. Das bringe ich nicht übers Herz.
Da darf ich mir wieder von allen anhören, dass ich so gesprächig bin und nie die Klappe halte wahrscheinlich.
Also, ich fand's mega, ohne Scheiß. Ich finde, du hast so klare Kante hier gegeben, du hast uns so viele spannende Sachen erzählt. Ich glaube, wir haben dich gut kennengelernt und das ist so das, was ich mir von diesem Podcast immer erhoffe.
Danke, mir hat's auch Spaß gemacht. Ich finde das immer cool.
Das freut mich. Ich wünsche dir alles Gute für die weitere Saison, für die EM. Wir übrigens verabschieden uns jetzt mal so kurz, weil es ist ja der Liquimoli HBL Podcast. Bis nach der EM, da sind wir dann wieder zurück, pünktlich zum Rückrundenstart. Da werden wir natürlich auch nochmal die EM nachbesprechen. Aber jetzt macht Hand aufs Harz erstmal eine kleine Pause. Aber jetzt habt ihr eine Folge in Überlänge, an der hattet ihr jetzt erstmal lange was zu hören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Folgt uns auf allen möglichen Kanälen. Lasst uns gerne Feedback da, empfehlt uns weiter. Und dann bis bald bei Hand aufs Harz. Ciao, ciao. So, und jetzt nochmal die Verabschiedung nach der Verabschiedung. Das muss schon sein. Das erste Jahr Hand aufs Harz, da wird man irgendwie schon ein bisschen rührselig. Seit knapp einem Jahr gibt es jetzt unseren Podcast, hat Anfang 2019 angefangen. Jetzt geht das erste Kalenderjahr zu Ende. Und das war einfach geil. Ich möchte mich mal ganz herzlich bei euch allen bedanken. Ich habe so viele Nachrichten immer bekommen. So oft sagt ihr mir in der Halle, wie geil ihr dieses Format findet. Und das wollte ich einfach mal zurückgeben, dass das einfach enorm hilft. So in Anführungszeichen einfache Worte, weil man weiß, wofür man es dann macht, weil einen das antreibt, weil man noch mehr Lust hat, dann weiterzumachen. Das darf man echt nicht unterschätzen. Das gehört einfach dazu. Für mich ist das die größte und schönste Motivation, wenn ich von euch immer wieder höre, ey, wir hören das gerne, du verkürzt uns die Zeit dabei und dabei. Ja, finde ich einfach geil. Das wollte ich an der Stelle nochmal loswerden. Hören jede Folge mehrere 10.000. Das hätte ich beim Start niemals für möglich gehalten, dass dieser Podcast so durchstartet. Und ich hoffe, dass wir zusammen den Handball einfach noch weiter in die Welt hinaustragen. Das ist unser Sport, der es einfach verdient hat. Ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Lasst es euch gut gehen. Das muss auch unbedingt mal sein nach einem stressigen Jahr. Weihnachten zur Ruhe kommen. All das nochmal sacken lassen, was 2019 so war und dann mit Vollgas rüber. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, feiert Silvester schön und dann hoffe ich, ihr startet gut rein ins neue Jahr 2020. Du liebe Güte, das ist das Jahr, wo ich 30 Jahre alt werde. Da habe ich eigentlich noch gar nicht so Lust drauf. Aber das Leben muss ja weitergehen und Hand aufs Harz wird 2020 auch wieder weitergehen. Danke, Leute. Es war mir eine Riesenehre, dieses Jahr für euch zu arbeiten. Und dann schauen wir mal, was 2020 noch so kommt. Macht's gut.